Wie würde ich Katharina beschreiben? K wie kompetent, A wie authentisch, T wie temperamentvoll, H wie humorvoll, A wie ambitioniert, R wie resolut, I wie interessiert, N wie neugierig und A wie aufgeschlossen. Ich denke, das trifft es ganz gut. Hallo, ich heiße Matthias und bin Mitglied in der Weinbank Hamburg. Was an Katharina so schön ist, ist ihre Begeisterung und ihre Leidenschaft, mit der sie nicht nur Gastgeberin ist, sondern einem auch jegliche Fragen zum Thema Wein beantwortet. Sie liebt das Thema Wein und sie lebt das Thema Wein, sei es bei den Afterwork-Tastings am Donnerstag, bei unserem Roundtable oder auch einfach so in lockerer Runde mit freundlichen Menschen in unserer Weinbank. Sehr gesellig, sehr freundlich, immer mit einem Lächeln auf den Lippen und mit fundiertem Fachwissen. Dazu dann auch noch sehr liebevoll ihre Weinkarte, welche dieses Jahr auf der Weinzer Mainbörse sogar prämiert wurde und ausgezeichnet. Ganz toll, Katharina. Mit dir in der Weinbank sind wir eine lebendige, vinophile, genussorientierte Gemeinschaft und es ist toll, dass du unsere Managerin bist. Mach bitte weiter so.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sommelier, die interessantesten Weinkenner unserer Zeit. Unsere heutige Gästin, Katharina Iglesias, begeistert mit einem wahnsinnigen Spirit, mit einer Lebendigkeit, mit einer Außergewöhnlichkeit, die ihresgleichen sucht. Sie lebt nicht nur, sie ist eine absolut neue Generation Weinkenner. Und das aber, und das macht das Ganze besonders, nicht mit mangelnder Ernsthaftigkeit. Und dafür steht repräsentativ oder beispielshaft ihre kürzliche Auszeichnung als eines der besten Weinkonzepte 2025, die durch den VDP und dem Meininger Verlag verliehen wurde. So richtig aufmerksam machte sie auf sich als Gewinnerin des DWI Sommelier Cups 2024 des Deutschen Weininstituts, wo sie sich gegen 27 MitbewerberInnen durchgesetzt hat und bereits im Jahr 2023 Halbfinalteilnehmerin war. Sie lebt für den Wein, sie isst Wein. Und das kann man so wunderbar im gleichfolgenden Gespräch spüren, auf das ich mich sehr freue. Und bevor wir ins Gespräch einsteigen, möchte ich mich ganz herzlich bei unserem Partner, bei der Schlumberger Gruppe, mit den Handelshäusern Segnitz Consio Vini Schlumberger und dem Privatkundenportal Bremer Weinkolleg für die händische und wirtschaftliche Unterstützung ganz herzlich bedanken. Denn dank Ihnen ist sie heute hier. Herzlich willkommen, liebe Katharina Iglesias!
Ein Großteil deiner Karte sind edelsüße Rieslinge, oder?
Nee. Ich habe nur die edelsüßen Rieslinge gleich an den Anfang gesetzt vor die Champagner. Ich habe, glaube ich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur um die 50, 60, würde ich schätzen, edelsüße Rieslinge. Also bei uns läuft das leider nicht allzu gut, weil wir halt im Keller sind. Und ich finde, so süße Weine trinkt man am liebsten mittags auf der Terrasse in der Sonne.
Ist in der Tat so. Die haben 7 Volumenprozent. Aber auch wenn du sowas wie Sauternes nimmst oder einen Portwein, ist das mittags ein weitaus größeres Erlebnis als abends. Ich mag die auch abends. Ich mag sie auch als Abschluss. Ich finde es der perfekte Abschluss, wenn man irgendwas Restsüßes trinkt, weil du danach satt bist und dir nicht noch irgendwie eine Flasche Wein in den Kopf stellst. Und es hat so dieses Komplettierende, und aber eben auch mittags. Wenn du mittags einen Sauternes Portwein trinkst, du brauchst nicht viel davon. Und edelsüße oder restsüße Rieslinge sind natürlich, finde ich, der Gipfel des Genusses, weil du trinken kannst.
Total, total. Also wir haben jetzt gerade so eine Special-Weinkarte gemacht, weil ich so einen privaten Weinkeller aufgekauft habe. Und da haben wir edelsüße Weine bis in die 70er Jahre auch auslesen. Und das bringt halt auch richtig viel Spaß, das aufzumachen, das zu trinken, zu genießen. Und das, finde ich, hat schon wieder so eine Komplexität, dass man das abends, da muss man auch gar nicht unbedingt in der Sonne sitzen oder braucht was zu essen dazu, sondern das kann man halt auch abends wunderbar trinken. Und dadurch, dass wir halt immer erst ab 16 Uhr aufhaben, sind so Tern und Portwein sind bei mir kein großes Thema, muss ich ganz ehrlich gestehen. Aber dafür dann ab und zu mal ein Kabi, gerade jetzt hier im Sommer. Also ich muss zugeben, ich habe aktuell ungefähr so 15 Süßweine im Ausschank.
Wow.
dass man sich halt immer so ein bisschen durchverkosten kann. Ja, der Vorteil ja an den süßen Weinen ist, dass sie sich viel länger offen halten. Mhm. Und man sie viel länger halt glasweise auch verkaufen kann.
Ja, auch, dass man einen Korkschmecker nicht so direkt schmeckt wie beim knochentrockenen Wein, sondern dass in dieser Komplexität manchmal so ein bisschen untergeht. Also die Weine wirken in sich selber stabiler, eher in welche Richtung. Ich verstehe aber nicht, warum das eigentlich so ein wenig in Vergessenheit geraten ist. Keine Ahnung, seit 1990 habe ich das Gefühl, trinkt kaum jemand irgendwie wirklich restsüße, edelsüße Weine. Die werden teilweise noch irgendwie zu einer Gänseleber oder sonstiges glasweise im Restaurant ausgeschenkt, aber auch nicht wirklich. Aber dieses wirkliche Zelebrieren der Rest- und edelsüßen Weine, Rieslinge, was ja letztlich auch eine deutsche Stärke ist, findet kaum statt. Also findet auch in Restaurants kaum statt.
Oh ja, total. Aber das hat viel, glaube ich, auch einfach mit dem Gesundheitstick zu tun. Es gibt ja immer so Gesundheitstrends.
Ja. Und ach, die Süße meinst du?
Ja, und ja, der Zuckergehalt.
Nein. Wow.
Das ist das Einzige. Oh nee, der hat mir zu viel Zucker, der hat zu viel Zucker drin. Ja, okay. Es geht um den Geschmack gerade so. Das ist Gott sei Dank, toi, 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 bei mir überhaupt gar kein Thema.
Lass halt das Dessert weg.
Beispielsweise. Ja.
So. Dann kannst du was Sinnvolles konsumieren. Das stimmt, ja.
So, aber ansonsten ist es tatsächlich, also ich mag das ganz gerne so als Aperitif aktuell verkaufen.
Ja. Nur Capri oder auch Auslesen oder BA, TBA, Eiswein, whatever?
Also tatsächlich BA, TBA und Eiswein, die laufen bei mir nicht sonderlich gut, dadurch, dass wir halt einfach im Keller sind und wir ja kein direktes Restaurant haben und keine direkten Speisebegleiter, ist es dennoch ein bisschen schwierig. Außer ich serviere halt unsere Käseplatte, dann kann man das immer ganz gut so ein bisschen dazu verkaufen.
Was denkst du, was ist die perfekte Einheit für, nehmen wir ruhig mal eine BA oder eine TBA in der Relation zum, na gut, Kabi, da ist wahrscheinlich nicht 0,1, sondern 1,0 die perfekte Größe, aber zu einer Spätlese-Auslese. Wie servierst du es am liebsten oder wie empfindest du es selber am sinnvollsten, dass man solche Weine ausschenkt?
Tatsächlich, du meinst vom Glas her?
Von der Serviermenge. Also ob das jetzt 0,1, 0,2 beim Kabi, Auslese, Spätlese oder eben...
Ja, 0,1. 0,1 finde ich halt schon so ein bisschen die richtige Menge, weil mit 5 Zl, klar, wenn ich jetzt eine Weinverkostung mache, dann brauche ich noch nicht mal 5 Zl, dann ist mir das zu viel, aber wenn ich wirklich sitze und genieße, dann möchte ich schon 0,1 haben, weil ansonsten ist es ja so, man trinkt 2 Schlücke und dann ist es quasi schon wieder leer oder 3.
Und da man hat auch keine Temperaturentwicklung dann dabei und ich finde gerade die Temperaturentwicklung unglaublich wichtig bei Weißt
ja,
du, edelsüßen Wein, weil du dieses Spiel von Süße und Säure noch aktiver, noch präsenter mitbekommst.
Ja, also wir schenken alles bei uns in 0,1 aus. Ich mag tatsächlich auch 0,2 gar nicht, weil wenn ich da echt einen Weißwein drin habe, der eher jung und frisch ist, sollte der halt auch kühl getrunken werden und dann wird er viel zu schnell warm. Und B, finde ich es auch vom Gästekontakt her eher schöner, wenn man da nach 0,1 schon wieder an den Tisch gehen kann und sagen kann, hey, was darf denn bei euch Neues sein oder wollt ihr einen neuen Wein ausprobieren oder so. Also bei mir ist es schon so, dadurch, dass wir recht viele Weine im Offenausschank haben und wir eine ständig wechselnde offene Weinkarte haben. Also ich habe beispielsweise die offenen Weine bei mir gar nicht in der Karte stehen, sondern ich ziehe halt jeden Tag das auf, worauf wir Lust haben. Ne? Und was halt gerade gefragt wird, ist es eher so, dass die Mitglieder Lust haben, viele unterschiedliche Weine zu verkosten. Und da finde ich dann 0,2 halt immer ein bisschen viel.
Was ist viele offene Weine? Also von der Anzahl her, wie viel?
Ich sag jetzt mal, wir haben schon so tagtäglich so zwischen 30 und 40 offene Weine.
Cool. Und wird auch vornehmlich angenommen oder gibt es nur Flaschentrinker? Ja.
Also beides. Dadurch, dass wir ja ein Private-Member-Club sind und die Mitglieder ihre eigenen Weine im Fach lagern, ist es meistens eher so, dass sie 1-2 Gläser von mir dann bestellen, weil ihr Wein halt noch im Fast-Chiller runterkühlen muss. Und ansonsten werden aber auch von mir von der Karte meistens eher dann Flaschen bestellt.
Wie ist das System bei euch? Also ich muss Mitglied werden, um überhaupt Zugang zu bekommen? Oder kann ich vor einer Tür kratzen oder klingeln? Und wenn du gute Laune hast, dann komme ich auch als ich rein und...
Also bei dir würde ich eine Ausnahme machen.
Ich sag das nicht so laut.
Nein, es ist tatsächlich so. Also die Winebank ist ein Franchise-Unternehmen, 2009 im Rheingau gegründet worden von Weingut Baltasares. Und wir sind quasi die zweite Winebank, die eröffnet worden ist. Insgesamt haben wir 20 Winebanks weltweit, eine in Washington D.C., eine in Wien, eine in der Schweiz und der Rest ist so ein bisschen in Deutschland verteilt. Und wenn man in einer Winebank Mitglied ist, hat man halt auch Zutritt zu allen anderen Winebanks. Das ist es im Endeffekt so ein bisschen, was es ausmacht und man hat 24/7 Zutritt. Wir in Hamburg haben noch das Besondere, dass wir Service haben, immer von 16 bis 23 Uhr, dienstags bis samstags, wo quasi unsere Mitglieder noch zusätzlich Zugriff auf eine Weinkarte mit 1500 Positionen haben, auf die offenen Weine und halt aber auch auf unsere Expertisen. Also ich sage mal, ich habe so einen Deal mit den Mitgliedern. Wenn sie einen Wein aus dem Fach trinken, dann wollen wir auch gerne mitprobieren.
Cool.
So, das funktioniert auch echt gut. Also das ist wahnsinnig lustig, wenn wir echt so volle Abende haben und die Mitglieder Weinproben machen und ich dann vorne am PC arbeite, kann es gut mal sein, dass ich dann da vorne mit 6 Gläsern sitze, weil ich halt überhaupt nicht zum Verkosten komme. Es ist schon sehr amüsant, aber die Mitglieder wollen sich halt auch mit dir über den Wein unterhalten. Das ist halt wahnsinnig cool. Also wir haben schon eine sehr aktive Community in der Winebank Hamburg.
Was ja absolut genial ist, weil ihr ja 240 Fächer habt.
290.
Das sind ja 290,
wir haben umgebaut letztes Jahr. Okay. Genau.
Meine Info war noch irgendwie 240, aber das, wahrscheinlich sind ja nicht alle, aber ein Großteil irgendwie vergeben. Das heißt, du hast 200 Leute roundabout, die irgendwie ständig irgendwie zugegen sind, dann selber aber eben auch Weine aus irgendwelchen Erfahrungen, Erlebnissen mitbringen, die dann öffnen. Du lernst ja Weine kennen, die du sonst wahrscheinlich nie kennenlernen würdest. Also eine großartigere Möglichkeit, in die große, tiefe Weinwelt einzutauchen, gibt's ja kaum.
Total, total. Also durch die Mitglieder habe ich auch schon wahnsinnig viele Weine verkosten dürfen, wo ich so selber gar nicht rangekommen wäre. So, das ist schon faszinierend. Unter anderem 2015er G-Max hatten wir, ein 76er Petrus, meinen ersten Romane Conti, Esche So 2015 habe ich da probiert. Jetzt haben wir einen 89er Esche So von Romane Conti verkostet. Also es ist echt faszinierend, was die Mitglieder alles so mitbringen. Oder auch zu Hause haben und auch Lust haben, dir einen Schluck davon zu geben und mit zu verkosten.
Wie viele Flaschen hat da jeder liegen? Da gibt es ja verschiedene Stufen, je nach Mitgliedschaft, oder?
Ja, genau. Wir haben, ich sag jetzt mal so, 3 unterschiedliche, also insgesamt haben wir 5 unterschiedliche Fachgrößen. Und ja, also wenn wir so eine wahnsinnigen Weinverkostungen machen, dann mieten die Mitglieder sich meistens den Tasting Room. Da passen halt wunderbar 12 Personen rein und ich finde 12 Personen ist die perfekte Größe für eine Flasche Wein, weil man dann wirklich so ein bisschen auch konzentriert durchverkosten kann und man auch viele Weine miteinander verkosten kann. Ne? Wir haben jetzt, gestern war auch ein Mitglied und hat 20 Weinflaschen vorbeigebracht und da machen wir halt eine Blindverkostung. Also meistens, wenn sie so eine Weinverkostung machen, ist es eher so, dass sie dann einen Tag vorher oder eine Woche vorher die Weine erst vorbeibringen und wir die dann quasi einlagern, weil die gar nicht so viel Platz haben. Genau, genau. Und dass man Fach bei uns hat, ja, natürlich, man kann bei uns den Wein perfekt lagern, 16 Grad, 70%ige Luftfeuchtigkeit, aber man ist bei uns in der Winebank Hamburg eher Mitglied. Wir haben, ja, ich sage immer 6 bis 8 Veranstaltungen im Monat, das ist tatsächlich ein bisschen mehr geworden.
Boah, das ist
eher
so viel.
8 bis 10 Veranstaltungen, wow. Ja. Wir haben halt 6 feste Veranstaltungen im Monat, deswegen, und meistens kommt halt immer noch was mit dazu.
Eine Veranstaltung heißt, du machst ein Seminar oder du sagst, heute trinken alle nur Kabinett oder Bordeaux kommt gerade aus Bordeaux und deswegen reißen wir die ersten 15 Flaschen auf oder du Lädst Winzer ein oder was ist eine Veranstaltung? Wie kann man sich das vorstellen?
Wir haben jeden Donnerstag Afterwork, immer von 17 bis 19 Uhr. Für mich habe ich immer gesagt, ich möchte einmal im Monat einen Winzer zu Besuch haben. In der Regel ist es eher so, dass ich 2 bis 3 Mal im Monat einen Winzer zu Besuch habe, wo dann der Winzer von 17 bis 19 Uhr seine Weine, sein aktuelles Portfolio vorstellt. Da begrenze ich es aber immer auf 6 Flaschen, weil ich finde, dass es sonst halt einfach zu viel wird.
Ja.
Und wenn ich keinen Winzer zu Besuch habe, dann mache ich das. Beispielsweise jetzt morgen haben wir Pinot Noir Around the World. Da suche ich dann 4 Pinot Noirs aus, pack die in ein Verhüterli und dann wird das Ganze blind ausgeschenkt. Und dann unterhalte ich mich halt mit den Mitgliedern darüber, ob das jetzt vielleicht alte Welt, neue Welt ist. Und wir philosophieren so ein bisschen dazu. Ansonsten habe ich, witzigerweise, dass du das gerade mit dem Bordeaux sagst, wir hatten vor 2 Wochen, glaube ich, Bordeaux-Arrivage. Da wurde der neue Jahrgang vom Bordeaux bei uns verkostet. Und dann haben wir jeden 3. Dienstag im Monat Roundtable. Das ist ein Stammtisch von Mitgliedern für Mitglieder. Da wird jetzt immer ein Thema festgelegt. Beim nächsten Roundtable ist es beispielsweise Chenin Blanc Around the World. Dann bringt jeder einen Chenin Blanc mit. Dann packe ich das alles in eine Reihenfolge und ich serviere das Ganze blind. Und dann wird so ein bisschen darüber diskutiert, hey, von wem könnte der Wein kommen oder wo kommt der her? Das ist so ein bisschen auch meine Lieblingsveranstaltung, weil das einfach wahnsinnig viel Spaß bringt. Dann haben wir jeden 2. Mittwoch im Monat, das habe ich jetzt neu eingepflegt, die neue Eventreihe Quiz Night. Da lege ich dann immer 3 Themen fest, dann gibt es zu jedem Thema so 10 bis 15 Fragen. Und da ist es halt so lustig, nicht nur die richtige Antwort gewinnt, sondern halt auch die kreativste. So.
Okay.
Das ist halt, wenn ich beispielsweise frage, wie viel Hektar hat die Schweiz? So, ja, ja. 15.000. Wenn die Mitglieder es nicht wissen und schreiben 2 Hektar, würde ich das irgendwie auch schon wieder lustig finden, weil der Großteil ja einfach in der Region selber getrunken wird.
So. Ich wollte gerade sagen, 2 Hektar ist wahrscheinlich das, was das Ausland mitbekommt,
ja, genau.
Also was überhaupt noch exportiert wird. Und, okay, wow.
Genau, genau. Und dann haben wir halt noch viele Veranstaltungen, die so spontan dazu kommen. Beispielsweise hatten wir am 27. Chateau Palmer zu Besuch. Da haben wir dann hinten in unserem Tasting Room eine kleine Vertikale gemacht. Ab und zu ist es auch so, dass die Winzer, wenn sie bei uns sind und was aus der Schatzkammer rausrücken, dann präsentiere ich gerne nochmal maximal 2 Lagen von dem Weingut, wo es dann nochmal 6 bis 8 Jahrgänge von einer Lage gibt und wir dann hinten das sogenannte Winzerdinner machen. Das finde ich auch immer nochmal ganz, ganz spannend. Oder halt, wir machen generell Weinvertikalen, da hatten wir im Februar den Kahlenberg von Weingut Dönhoff und da war die Anne Dönhoff und Schwiegerpapa, genau. Mhm. Und der Schwiegerpapa war halt auch zu Besuch, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Das war schon echt cool. Oder wir hatten jetzt auch vor, ich müsste jetzt selber lügen, ich glaube vor 6 Wochen oder 8 Wochen Friedrich Becker zu Besuch. Da haben wir mit dem nochmal hinten eine Weinvertikale drin gemacht. Also ist schon spannend, was alles so für Veranstaltungen in der Weinbank passieren.
Seid ihr da besonders aktiv oder ist das in jeder Weinbank zu finden? Also wirst du es zwar teilweise nicht wissen oder nicht so mitbekommen, weil du ja mit deinem eigenen Trouble zu tun hast, aber kann man das grundsätzlich erwarten oder seid ihr da schon?
Nee, wir sind die Einzige. Ja, wir sind die Einzige. Aber wir sind halt auch die einzige Weinbank, die Service hat, ne? Die anderen Weinbanks, die haben halt keinen Service. Das heißt, da ist keiner vor Ort. Es gibt noch eine Weinbank, die hat auch Service, die hat allerdings auch einen öffentlichen Bereich. Das ist die Weinbank Sylt.
Mhm.
Und wir sind ich müsste jetzt selber einmal nachfragen bei der Franchise-Zentrale, aber in den anderen Winebanks ist es eher so, dass du da runter gehst und dann bei 16 Grad sitzt. Also da ist es schon so, dass du bei der perfekten Lagertemperatur sitzt und wir haben halt einmal den gekühlten Bereich für die Weinflaschen und einmal den beheizten Bereich, wo die Mitglieder dann sitzen können.
Und zwischendurch, wenn es zu heiß wird, kann man wechseln.
Genau, so ungefähr. Wir haben 22 Grad.
Kaltgestellt.
Ja, so, also es ist so, 22 Grad, das finde ich schon recht angenehm. Und wenn du dann, wenn es dann warm draußen ist und du runter in die Weinbank kommst, dann ist es schon so, dass du denkst, so, boah, ist das kalt hier. Und dann guckst du so aufs Thermometer, ja, okay, ist doch nicht kalt.
Ja. Und ein Mitglied kommt da mit seinem Maybach vorgefahren, dann macht der Butler die Tür auf und trägt die 20 Flaschen in den Keller, um das Fach wieder neu zu befüllen? Oder werden die zugeschickt? Oder wie ist die Durchschnittsalters... Situation dort? Also inwieweit du das überhaupt preisgeben möchtest, kannst, darfst?
Klar, ach, ich glaube, da ist keiner so. Es ist so, wenn ich Winzer zu Besuch habe, können die Mitglieder direkt mit bestellen vom Winzer selber. Und das wird tatsächlich ziemlich gut angenommen. Also es ist oft so, dass die Mitglieder durch den Winzer die Weine bestellen. Es ist aber auch so, dass die Mitglieder, ich sage jetzt mal beispielsweise, bei Lobenberg Weine bestellen, das zu uns schicken und wir verräumen es dann in die Fächer. Also das machen wir auch. Ich freue mich ja auch darüber, wenn die Mitglieder nicht nur von unseren Weinen, weil die kenne ich halt größtenteils, was bestellen, sondern halt auch woanders, weil ich dadurch ja auch nochmal wieder neue Weine kennenlerne. Na, man kann ja gar nicht alles, was es so gibt, kennen.
Und wenn ich jetzt Mitglied bei dir bin und ich möchte einen Wein aus meinem Fach, dann sage ich, Katharina, ich hätte ganz gerne bla bla bla. Und du servierst den dann? Oder geht jeder zu seinem eigenen Fach, macht die Flasche auf und...
Jeder geht zu seinem eigenen Fach. Wir haben alle einen Schlüssel für ihr Fach. Den Service machen wir nicht, weil wenn da irgendwas passiert, Flasche Wein runterfällt oder sonstiges, müssen wir halt haften. Deswegen ist es so, dass wir haben zwar einen Generalschlüssel, wir schließen aber nur auf. Wir holen keine Weinflaschen aus den Fächern raus. Ja. Es ist aber so, wenn die Mitglieder jetzt beispielsweise, wie gestern, haben sie für eine Weinverkostung nächste Woche schon die Weine vorbeigebracht. Die stelle ich natürlich dann alle kalt nächste Woche. Ich habe mit ihm vorher telefoniert, wir haben eine Reihenfolge festgelegt, wie wir die ganzen Weine servieren wollen und dann schenke ich sie blind aus in Zweierflights.
Okay.
So, das schon, aber ansonsten ist es so, dass die Mitglieder selber zu ihrem Fach gehen. Wir haben einen Generalschlüssel, damit können wir dann aufschließen, wenn die Mitglieder ihr Schlüssel vergessen haben, aber ansonsten holen wir da keine Weine raus.
Durchschnittsalter hatte ich vorhin gedacht, wie kann man das ungefähr, wenn man hat ja immer so dieses weißhaarige, alte, im Rollator reinfahrende Ding im Hinterkopf, aber Wein ist ja auch moderner und frischer geworden und solche Konzepte wie das eure sind da wahrscheinlich gar nicht so unerheblich schuld dran, oder? Oder täuscht das?
Nee, vollkommen richtig. Also ich tue mich ein bisschen schwer, wenn ich jetzt ein Durchschnittsalter sagen müsste, aber ich würde so schätzen, so 40. Wir haben wahnsinnig viele Ende der 90er, wir haben aber auch welche Mitte der 60er quasi als Mitglied. Aber was total schön ist, die sitzen halt alle an einem Tisch. Es ist völlig egal, wie alt man ist. Es geht halt da einfach wirklich um den Weingenuss. Bei uns steht der Wein ganz klar im Vordergrund. Und wenn du weinaffin bist und Lust hast, dich über Wein zu unterhalten, dann bist du bei uns halt goldrichtig. Du musst dich überhaupt nicht mit Wein auskennen. Ich meine, ich lerne auch noch tagtäglich von meinen Mitgliedern dazu. Das ist halt einfach wahnsinnig schön, dass wir uns halt einfach alle gegenseitig was beibringen.
Und eben weit darüber hinaus, dass es eben nicht nur um Wein geht. Es gibt ja, glaube ich, kaum einen besseren Netzwerkgedanken als eine Clubmitgliedschaft. Und Wein verbindet, Wein entspannt, Wein lässt kommunizieren. Daher sehr total interessante Geschichte.
Wein ist halt auch wahnsinnig gesellig, ne? Und das verbindet halt miteinander und so kommen sie halt alle ins Gespräch.
Was ist Wein für dich?
Wein ist für mich tatsächlich Leidenschaft. Für mich ist es wahnsinnig faszinierend, wie vielschichtig die Weinwelt ist, wie vielschichtig die Aromen sind, das Terroir. Es ist für mich tatsächlich ein sehr, sehr, ja, Wein ist auch so ein intimes Thema, ne? Wenn man sich, ich habe bis jetzt zweimal in meinem Leben eine Situation gehabt, da habe ich einen Wein probiert und habe danach Gänsehaut bekommen. So, das war so, und da brauchte ich dann auch einmal 5 Minuten für mich und den Wein. Das war wahnsinnig amüsant. Das war einmal ein 92er Chateau Palmer. Das war so der erste Wein, wo ich gesagt habe, wow. Und einmal ein 94er Comtesse de Lannan.
Okay.
Also tatsächlich, seitdem ich das beides hatte, habe ich meine Bordeaux-Karte von, ich glaube, 50 auf 200 Positionen ausgebaut.
Hochgezogen.
Ja, total, total.
Und da Vorlieben im Allgemeinen im Bordeaux? Weil Bordeaux ist ja eigentlich so ein relativ undankbares Thema, weil man spricht von Bordeaux und vergisst, dass, keine Ahnung, 100.000 Hektar sind, also leider gerade. Aber das so in eine große Tüte zu werfen, ist ja... ist ja eigentlich sehr, sehr oberflächlich. Und wenn man sich mit Bordeaux beschäftigt, dann geht man ja irgendwann in eine gewisse Richtung, sucht eine Spezialisierung, sei es Gereifte, sei es Junge, sei es verschiedene Appellationen, verschiedene Dörfer oder unbekannte,
total,
große, preislich die High-End oder wenn so ein breites Spektrum kann man ja eigentlich ganz schwer abbilden. Hast du da Vorlieben? Hast du da einen Schwerpunkt gesucht oder versuchst du es in der Breite dazu stellen?
Also komplett Breite habe ich jetzt nicht. Ich glaube, ich kann es an einer Hand abzählen, was ich an jungen Bordeaux da habe. Ansonsten
was ist für dich jung?
Bei mir, jung ist schon so maximal 5-6 Jahre.
Ja.
So, und das meiste, was ich habe, ist so aus den 80er, 90ern.
Schön.
Und da finde ich halt, wo du dann wirklich auch viel übers Terroir sprechen kannst und über die Region, wie die sich verändern. Also ich selber mag total gerne Pouillac und Margaux. Das sind so meine beiden, die ich gerne mag. Allerdings Preis-Leistung finde ich halt auch die anderen Appellationen wahnsinnig spannend. Ne? Also es ist für mich ein sehr vielschichtiges Thema. Da hat halt jede Appellation seine Qualifikation, seine Klassifizierung und halt je nachdem, worauf du Lust hast, was du trinken möchtest, ne? So, also bei mir ist immer so, wenn mich jemand fragt, hast du einen Lieblingswein? Ich habe keinen Lieblingswein. Bei mir ist es halt immer stimmungsabhängig, worauf ich gerade Lust habe. So. Und was ich halt auch so ein bisschen da habe, was die Reife angeht. Es gibt ja Jahrgänge, die präsentieren sich halt ein bisschen besser und andere präsentieren sich schlechter. Also es ist schon so, dass man, ich finde immer an der Weinkarte erkennt man die Leidenschaft eines Sommeliers.
Okay.
Oder die Vorlieben.
Die Vorlieben. Aufgrund der Gewichtung, was man vornehmlich dort findet oder?
Ja, genau.
Aufgrund der, ja.
Genau. Also wir haben Bordeaux jetzt wahnsinnig ausgebaut. Wir haben über 600 Rieslinge auf der Karte.
Oh, wow.
Das ist Deutschland, klar, ist immer noch unser Steckenpferd. Wir sind wahnsinnig jahrgangstief aufgestellt. Ich glaube, der älteste Riesling-Jahrgang trocken, den ich auf der Karte habe, große Gewächse wirklich von namhaften Winzer, formulieren wir es mal so rum, ist 96 Kirchenstück von Bückling-Wolf. Und da sind wir halt echt breit aufgestellt, dass wir viele Winzerlagen jahrgangstief einfach da haben. Also bei uns kann man wahnsinnig viele Vertikalen trinken, wenn man das wirklich möchte.
Wird es wahrgenommen? Also
ja.
Nehmen Gäste dass die sagen, wir nehmen jetzt von mir aus Kirchenstück, weil du es gerade erwähnt hast, und nehmen 4-5 Jahrgänge davon, probieren die parallel und schauen, wie der Wein sich entwickelt, wie der Stil des Hauses sich entwickelt und verändert hat, was ja gerade bei dem Haus maßgeblich ist, wie die Charakteristik, die Interpretation der Lage, die einzelnen Jahrgänge sich präsentieren und vergleichen die nebeneinander.
Nee, das wird nicht viel wahrgenommen. Hat aber eher was damit zu tun, dass ich selber viele Vertikalen mache. Wenn ich Vertikalen mache, beispielsweise habe ich jetzt in den Sommerferien, gehen wir immer auf eine 4-Tages-Woche, da mache ich noch zusätzlich den Samstag zu. Dafür pflege ich eine neue Veranstaltungsreihe in den 5 Wochen immer ein, die nennt sich Wine Summer. Und da präsentiere ich immer so kleine Mini-Vertikalen. Und das wird halt wahnsinnig gut angenommen, so dass es eher so ist, dass die Mitglieder Lust haben, dann so eine Vertikale von mir moderiert zu trinken, als sie selbstständig von der Karte zu bestellen. Aber es ist schon so, dass sie oft auch 2-3 Jahrgänge von einem Wein bestellen, aber meistens ist es da dann tatsächlich so ein bisschen die Reife, die halt wahnsinnig gut angenommen wird. Klar, warum auch nicht?
Ja, verteil, wenn man es nicht macht.
Ja.
Du hast ja den riesen Vorteil, dass du die Sachen auch meistens oder sehr oft vorbereiten kannst, gerade wenn du diese Vertikalen selber initiierst oder anbietest. Wie extrem akribisch gehst du dabei vor? Also nimmst du 2000er, machst den 5 Stunden vor dem 2005er auf oder machst du alle zusammen auf, um die Entwicklung auch zu präsentieren?
Korrekt.
Oder machst du die überhaupt vorher auf oder einen Tag vorher auf? Oder hast du da irgendwelche Parameter, wo du sagst, jetzt koste ich das aus, was ich sonst im Daily-Business oder jemand im Restaurant nicht hat?
Nee, tatsächlich nicht. Also es ist schon so, wenn ich Weinvertikalen habe, wir haben noch eine zweite Firma, die nennt sich Winecellar. Und darüber kaufen wir oder subskribieren wir halt auch wahnsinnig viel und kaufen auch viele Vertikalen an. Sven Krone, mit dem arbeite ich halt wahnsinnig eng zusammen, was die Weinauswahl angeht. Und er hat halt genauso eine Leidenschaft, wie ich die habe. Deswegen ergänzt es sich halt echt schön. Und Sven sagt schon, wenn wir ab und zu so die Vertikalen machen, ja komm Katharina, wir müssen die alle um 16 Uhr aufmachen. Und dann freue ich mich aber auch mit ihm zusammen dann die Weine aufzuziehen. Ne? Es ist schon super schön, aber ansonsten ist es eher so, dass ich sage, ich mache sie alle zur gleichen Uhrzeit auf, um halt auch einfach zu sehen, hey, wie entwickelt sich das Ganze. Ne? Wir verkosten, also wenn wir eine Weinvertikale machen, sind wir immer 12 Personen oder meistens 12 Personen von dem Messorum. Und wir lassen ja auch immer gut noch ein Drittel in der Flasche beim Ausschenken, so dass man halt echt gut auch nachverkosten kann. Und dann merkt man ja auch einfach die Entwicklung von den einzelnen Weinen besser. Wenn jetzt wirklich ein Wein wahnsinnig verschlossen ist, dann geben wir den Wein in die Karaffe. Das machen wir schon, aber meistens ziehen wir die ja auf, verkosten die durch und entscheiden dann, was zu tun ist. Und der Großteil, der muss dann gar nicht in die Karaffe, um ihn halt so zu präsentieren, dass sie alle quasi auf einem Level sind, was das Aufmachen angeht, was die Luft angeht.
Eine spannende Situation. Wenn es um den 2023er Silvaner Alte Reben Langberg von Rudolf May geht, was erwähnt man zuerst? Gerne möchte ich mit diesem außergewöhnlichen Winzer beginnen. Natürlich die Frage, kann ein Winzer ein Rückgrat einer Region sein? Kann ein Winzer die Entwicklung einer Region mit seiner eigenen so verbinden, dass er automatisch der Motor dieser wird? Kann ein Winzer voranschreiten, ohne die Bodenhaftung zu verlieren? Oder die Bindung zu dem, was einen Winzer ausmacht? Ja? Wenn es ein so unfassbarer Fachmensch, Funskerl oder ein Herzensmensch wie Rudolf May ist. Jetzt habe ich mit dem Winzer begonnen, aber er sticht einfach heraus. Denn jeder, der Rudolf May einmal bei einer Probe, bei einer Präsentation auf dem Weingut erlebt, ist berührt und begeistert. Denn er lebt Silvaner, diese Rebsorte, die so viele Jahrzehnte verkannt wurde, deren Großartigkeit wir selbst in Deutschland nicht erkannt haben. Und es bedurfte einfach großartiger Winzer und Menschen wie Rudolf May, die ihr Leben einer Rebsorte wie dem Silvaner widmen, um dessen Großartigkeit herauszuarbeiten. Und mittlerweile haben selbst die Sommis verstanden. Mittlerweile lassen sich Weinbegeisterte von dieser Rebsorte euphorisieren. Ja, und ein Keim dieser Begeisterung findet sich in Rettstadt. Dort, wo die Reben seit Generationen nicht nur den Gaumen, sondern auch den Intellekt und natürlich die Seele berühren. Und der Besonderheit dieser Leistung wird man sich eigentlich erst bewusst. Wenn man sich überlegt, dass man bis vor 20, 30 Jahren beim Frankenwein vom Steinwein, und damit meinte man vielleicht ein bisschen, aber nicht nur den Wein aus dem Würzburger Stein, sondern man meinte diese kargen, diese wunderbaren, diese schroffen, diese harten, diese kantigen, diese egoistischen Weine. Und dass dieser rustikale Umgang mit Wein einer sensiblen Rebsorte wie dem Silvaner gar keinen Raum bot. Eine der anspruchsvollen Rebsorten, die die Ampelographie überhaupt zu bieten hat. Manche sagen, Silvaner ist keine Rebsorte, Silvaner ist ein Chamäleon mit Chambray-Kante und Bodenresonanz. Viele behaupten, Silvaner ist eine der kompliziertesten Rebsorten, die es in dieser Welt gibt. Denn der Silvaner verzeiht keine Fehler. Kaum ein anderer Weißwein liest den Bodentyp so präzise wie der Silvaner. Egal ob Muschelkalk, Keuper oder Löss. Jede Textur wird zum Echoraum. Diese Traube besitzt eine osmotisch sensible Beerenschale mit hoher Wassertranspiranz. Ein Segen für Terroir-Fetischisten. Ein Fluch für Ertragsplaner. Silvaner tendiert zu niedrigen Aromenkonzentrationen im Primärspektrum, wodurch sich seine Qualität erst über die Struktur, Textur und das Mundgefühl definiert. Also keine Weine, die mit ausladender Frucht sofort faszinieren und die jeden Easy-Wine-Drinker sofort begeistern, sondern man muss die Zwischentöne herausarbeiten. Darum ist er der Antipode des Muscatellas, kein Fruchtlautsprecher, sondern ein akustischer Architekt mineralischer Aromtexturen. Bei zu hohen Mostgewichten gerät er zu dumpf, bei zu früher Lese vegetabil.
Es ist ein schmaler Grat zwischen Noblesse und Belanglosigkeit. Die physiologische Reife liegt früh. Seine aromatische Reife spät. Das verlangt messianische Präzision beim Lesetermin.
Und das kann Rudolf May. Seit 1999,
als Rudolf May, ein Mann mit Visionen, in einen kleinen Keller in Rettstadt begann, seine Träume in Flaschen zu gießen. Ein Herz für den Silvaner, ein Leben für den Silvaner. Und so legte er dort den Grundstein für eines der renommiertesten Weingüters nicht nur Frankens, Deutschlands. Heute, über zwei Jahrzehnte später, ist Rudolf May nicht nur ein Name. Er ist ein Synonym für Qualität und Innovation in der Welt des Weins. Von den bescheidenen Anfängen bis hin zur Mitgliedschaft im VDP hat Rudolf May mit seiner Frau Petra und später mit seinen Kindern Benedikt, Anna und Clara das Weingut zu einem Leuchtturm eben nicht nur der fränkischen Weinbaukunst gemacht. Unser Ziel ist es, den Silvaner zu perfektionieren, sagt Rudolf May. Und der 2023er Langberg Silvaner Alte Reben ist ein absolut perfektes Beispiel dafür. Es ist ein Meisterwerk, ein Sinnbild für den Silvaner aus den kalkhaltigen Böden des Langberg-Weinbergs in Rettstadt. Dieser Weinberg wird oft als Hauslage der Familie May bezeichnet und erstreckt sich über steile Hänge mit einer Neigung von 25% bis zu 70%, in denen die Reben seit Jahrzehnten Sonne und den Wind trinken. Rebstöcke, teilweise über 50 Jahre alt, sind das Herzstück und liefern Trauben von ungewöhnlicher Konzentration und Tiefe, erlauben eine Vinifikation mit einer perfekten Präzision, gestatten eine spontane Gärung in Holzfässern, eine Lagerung auf der Feinhefe für die Cremigkeit und die Struktur. Und einen Wein mit nur 12,5 Volumenprozent und einem halben Gramm Restzucker, also trocken, aber nicht karg, tief und zugleich elegant. Und einen Wein, der drei Dinge widerspiegelt. Die Einzigartigkeit des Silvaners, die Großartigkeit dieses Weinbaugebietes Frankens, das nicht weniger als einen der absoluten Hidden Treasure in Deutschland bezeichnen, und die Leidenschaft von Rudolf May und seiner Familie. Vielen lieben Dank dafür. Noch ein ganz großes Dankeschön dem deutschen Repräsentanten dieses Weingutes, dem Handelshaus Schlumberger.
Was lüftest du mehr, Weiß- oder Rotweine, wenn du die in die Karaffe tust?
Also ich muss zugeben, junge Weine gebe ich gerne in die Karaffe. Ja. Und bei gereiften Wein tue ich mich persönlich immer schwer. Das entscheide ich immer, nachdem ich den ersten Schluck probiert habe. Da könnte ich niemals pauschal sagen, den musst du auf jeden Fall in die Karaffe geben, sondern immer erst probieren und dann entscheiden.
Es ist manchmal gar nicht so diese erste Wahrnehmung dann nach dem Karaffieren, wo der Wein sich öffnet, sondern man muss, finde ich zumindest, das immer so ein wenig weitreichender betrachten. Was macht der Wein dank des Belüftens in einer halben oder in einer Stunde? Und viele gereifte Weine, die schaffen es dann einfach nicht mehr. Also die entwickeln sich dann so dramatisch schnell durch diese Belüftung, dass der Schluss dann manchmal gar nicht so erfreulich ist, als wenn ich am Anfang ohne Belüftung vielleicht ein bisschen gewartet hätte.
Ja, total. Ich sag halt auch immer, wenn du einen Wein in die Karaffe gibst, du kannst dem Wein viel geben, du nimmst dem Wein aber halt auch wahnsinnig viel. Deswegen ist es immer so ein Zwiespalt für mich. Mhm. Gereifte Weine, wie gesagt, entscheide ich immer erst nach dem Probieren, ob ich ihn in die Karaffe gebe oder nicht. Weil ich sage immer, wenn ein Wein wirklich da 30 Jahre in der Flasche eingesperrt ist und du gibst dem auf einmal ganz viel Luft, so, was passiert dann mit ihm? Du hast zwei Optionen, entweder es nimmt ganz viel oder es gibt ihm ganz viel oder es nimmt ihm halt ganz viel und dann kann er halt wahnsinnig schnell auch einfach mit der Luft oxidieren. So, und deswegen immer probieren, lieber ein bisschen mehr Zeit in der Flasche lassen, als zu schnell in die Karaffe zu geben. Außer du hast einen Tisch mit 8 Leuten, dann ist es
ist das Zeitfenster ja überschaubar, also wie der Wein getrunken wird. Und ja. Gläser? Habt ihr verschiedene? Ihr habt ein Standardglas, soweit ich weiß, oder?
Zwei,
okay.
Genau, wir haben zwei Standardgläser. Also klar, im Endeffekt 3, ein klassisches Schaumweinglas haben wir natürlich auch noch.
Etwas bauchiges, okay.
Ein bisschen bauchiger ist es schon.
Ja.
Die meisten Weine schenken wir allerdings. Wir haben Bordeaux-Gläser und wir haben Burgundergläser. Und die meisten Champagner schenken wir halt auch in den Bordeaux-Gläsern aus. Mhm. So, das sind so unsere beiden Standardgläserformen, die wir haben. Ich finde, das
reicht auch. Ist das Winebank-konform oder ist das von euch eine Entscheidung gewesen, dass ihr sagt, uns reicht das und wir brauchen nicht mehr?
Ich glaube, das kann jeder Winebank für sich selber entscheiden.
Ja.
Ich finde aber, mit 2 Gläsern bist du völlig ausreichend bestückt. Das heißt, ich bin jetzt.
Du bist ja nicht so nerdig, dass du sagst, ich brauche für jeden Anlass den richtigen Glaskörper.
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Findest du es übertrieben, wenn andere das so überfreakig leben und sagen, meinen Roséwein brauche ich 1994 gefertigten blablabla Glas aus der Bläserei?
Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich, ich habe ja früher auch viel in der Sternegastronomie unterwegs und da hatten wir auch mehr Gläserformen. Ich finde das an sich schon ein gutes Thema, so viele Gläserformen zu haben. Allerdings ist es bei mir nicht umsetzbar. Dadurch, dass wir, weil wenn du dann so viele Gläserformen hast, musst du auch mindestens von jedem Glas 24 bis 48 Gläser da haben. Da haben wir halt so ein bisschen das Problem, wir haben keinen Lagerplatz. Und B, wir haben wahnsinnig viele Veranstaltungen halt einfach bei uns, weil wir halt einfach im Daily Business sind. Und der Gläserbruch ist auch echt nicht zu unterschätzen. Also wir haben über 300 Gläser, die jährlich kaputt gehen. Und das ist halt auch immer mit Kosten verbunden. Na, und deswegen ist es eher so, dass wir gesagt haben, wir spezialisieren uns auf die 3 Gläser und das ist für uns völlig ausreichend.
Ich finde es gut. Was man auch nicht vergessen darf, finde ich, wenn du die anderen Gläser nicht da hast, dann ersparst du dir auch die Situation, dass die HI jemand haben möchte. Also wenn du jetzt 10 Gläser hast und dann hast du ein Glas und sagt jemand, okay, kann ich vielleicht das aus dem anderen Glas probieren, bringst du nochmal 10 Gläser, was ja auch nochmal ein riesen Serviceaufwand ist. Natürlich auf der anderen Seite auch eine schöne Serviceleistung, aber du kommst dann auch oftmals in die Diskussion beziehungsweise in die Situation, was du sagtest, dass du vielleicht nicht genügend Gläser davon da hast.
Total. Also ich habe schon mal Lust, so ein Glas-Tasting zu machen, ne? So ist es nicht. Also ich liebe ja unterschiedliche Veranstaltungsformen und ich habe schon Lust, sowas mal zu machen. Allerdings ist es bei mir in der Winebank einfach nicht umsetzbar, dass ich sage, ich stelle da 10 verschiedene Gläser hin. Auch wenn es dem Wein natürlich teilweise gerechter werden würde.
Solange man zufrieden ist, ist das, finde ich, ganz in Ordnung. Und solange man eine Lösung für sich selber gefunden hat, finde ich das sind auch in Ordnung. Was ist für dich sonst Service relevant oder wo definierst du deinen Service drüber?
Ja, gute Frage. Also ich sage jetzt mal, das Schöne an der Winebank ist oder generell an uns ist, dass wir, ich sage immer, wir haben eine Dudes-Kultur und bei uns
macht ihr, ne?
Ja, ja.
Ist das Hamburg üblich oder ist das jetzt bei euch einfach,
weil Wein
verbindet und...
Also bei mir in der Wine, mir ist es halt einfach wichtig, weil ich finde, wenn du in so einen Private Member Club gehst, du hast immer so eine gewisse Anspannung, so einen normalen Respekt, was ja auch auf der einen Seite gut ist, aber halt auch eine Distanz. Und diese Distanz, die möchte ich persönlich einfach nicht so gern haben, weil ich finde, wir sind halt bei uns alles auf einer Wellenlänge. Jeder unterhält sich mit du, jeder unterhält sich respektvoll bei uns unten im Keller und dadurch nimmst du auch sofort die erste Anspannung, wenn du auf die Leute zugehst und sagst, hey, wir haben hier eine Dudes-Kultur, ist es für dich okay, wenn ich du sage? So, und dadurch sind die Leute schon gleich ein bisschen lockerer und offener auch einfach der Winebank dem Konzept gegenüber.
Interessant. Weil ich dachte, dass das eine gewisse Grundanspannung am Anfang hervorruft, weil manch einer nicht geduzt werden möchte und wenn das so dort aufgerufen wird, erstmal eine gewisse Distanz entsteht. Ist ja spannend, wenn man es eben anders hört. Ich glaube aber, dass es das für dich fast anstrengendere ist, dieses Duzen zu praktizieren, weil der Rest stimmen muss. Also du musst ja dann in einem anderen Umgang verbindlicher sein, auch förmlicher sein und das eben nicht als Entree sozusagen missbrauchen.
Und tatsächlich habe ich diese Probleme jetzt so für mich noch nicht gehabt.
Okay.
Ich sag immer, wir haben unten in der Winebank ein sehr freundschaftliches, familiäres Verhältnis, weil man darf ja nicht vergessen, wir haben die gleichen 300 Mitglieder das ganze Jahr über. So, und da kennt man sich halt einfach untereinander. Und für mich immer, was mir immer extrem viel Spaß bringt, ist, wir haben auch von den Mitgliedern, also wenn man bei uns Mitglied ist, darf man halt auch Veranstaltungen bei uns machen, also zum Feiern und so weiter. Und wir haben das dann schon so, dass im Winter dann 5 Veranstaltungen gemacht werden und dann kommt so der Chef rein und dann duze ich ihn halt, spreche ihn mit Vornamen an und dann hast du so ein Getuschel unter den Mitarbeitern. Ich liebe das. Und dann gehe ich irgendwann zum Tisch, ich gehe dann irgendwann bei denen zum Tisch und dann stelle ich mich vor, hey, ich bin Katharina Iglesias, ich bin heute für euch da. Ja, das sage ich eigentlich gar nicht. Also eigentlich sage ich immer nur, hey, ich bin Katharina Iglesias, ist es für euch alle okay, wenn ich du sage? Wir haben hier eine Dutzkultur und wenn nicht, ist es auch völlig in Ordnung, dann entschuldige ich mich jetzt aber schon mal, wenn auszusehen, dass du rausrutschst. Und dann müssten immer alle lachen und es sind immer alle fein. Also ich habe noch nie jemanden gehabt, der gesagt hat, nee, ich möchte gesiezt werden.
Okay. So.
Das ist halt echt, echt total schön. Und dadurch hast du von vornherein nicht mehr diese gewisse Grundanspannung, wenn du in den Private Member Club reingehst. Und das mag ich tatsächlich ziemlich gern.
Findest du, es sollte in der Öffentlichkeit auch mehr praktiziert werden, diese Dutzkultur? Oder ist das in der Tat diese Clubsituation, wo man ohnehin einen intimen Bereich hat und da anders miteinander umgeht als im öffentlichen Leben?
Doch, ich finde auch, dass man im öffentlichen Leben mehr duzen kann. Ich meine, dadurch, dass ich das bei mir auf der Arbeit komplett umsetze, setze ich es für mich auch im öffentlichen Leben um. Also ich duze grundsätzlich einfach alle, weil ich das einfach schöner finde. So.
Ja.
Also ich gehe dann auch auf die Leute zu, hey, es ist okay, wenn ich du sag, wenn die dann anfangen, mich zu sitzen. Na, da nehme ich dann auch nicht wirklich viel Rücksicht auf das Alter, sondern meistens biete ich das dann an. Weil ich das einfach schöner finde und dann hast du halt eine ganz andere Stimmlage auch einfach, wenn du dich mit den Leuten unterhältst. So, man muss aber halt auch vom Typ her so sein, dass das zu einem passt.
Total. Also ich bin eher der Sitztyp.
Ja, echt?
Ist aber, glaube ich, auch total. Ich bin, glaube ich, das ist eine andere Generation. Also ich bin ja wahrscheinlich doppelt so alt wie du. Und da lachen sich meine Kinder immer tot, dass wenn jemand zu mir kommt und mich einfach duzt, mehr oder weniger, und ich den nicht kenne, nicht selten frage ich, ob wir zusammen Sandkasten gespielt haben.
Echt?
Weil ich bin da relativ dann auch direkt, weil ich halt so mehr oder weniger aufgewachsen bin, dass jemanden, den man nicht kennt, dass man den erstmal sieht. Und dieses Sie, ich wertschätze das persönlich total ungemein, ist nochmal eine ganz andere Distanz, ein anderes Bewusstsein füreinander und ein respektvollerer Umgang. Und ich habe es beobachtet, eben auch erfahren, gelebt, dass eben diese Dutzkultur mit einer bestimmten Generation Einzug gehalten hat, das auch ganz aktiv gelebt wurde und habe dann mir das mehr oder weniger auch angenommen, dass ich mich daran nicht mehr störe. Aber es gab bei mir Phasen, wo ich hier so ganz, da hast du erstmal einen Spruch bekommen von mir, wenn du angefangen hast, mich in dem Sinne einfach zu duzen. Und ich finde es aber total spannend und finde es toll, wenn es jemand wie du komplett durchzieht. Mega.
Aber es ist halt auch so eine Sache, ne? Wie gehst du auf Menschen zu? Ich würde ja jetzt quasi auch nur auf dich zugehen und sagen, hey, ich bin Katharina Gläser, ist es okay, wenn ich du sage oder wollen wir uns siezen? Na, und wenn ich so auf dich zugehe, glaube ich nicht, dass du sagen würdest, nee, wir wollen uns lieber siezen.
Ja, doch, hätte ich gesagt.
Echt?
Ja, lustig. Total.
Ja, dann hätte ich dich auch gesiezt. So.
Ja, nee.
Dann hätte ich damit auch kein Problem.
Klar, sonst würdest du ja nicht fragen in dem Sinne.
Aber ja, genau.
Für mich eigentlich immer so das Angenehmere und so dieses Wohlgefühl, wo ich sage, nee, da fühle ich, das ist mir zu privat, das ist mir zu close, zu diese Hürde des Kennenlernens hätten wir dann schon übersprungen, bis man dann irgendwann sagt, also es gab es ja ganz oft bei mir sogar in, keine Ahnung, in der Bar oder so, dass manche Gäste gesagt haben, sollen wir nicht du sagen? Und dann war nicht selten die Frage, wo ich sagte, warum?
Also ich muss auch zugeben, als ich noch in der Sterne-Gastronomie gearbeitet habe, oder auch in Hotels, da haben die Mitarbeiter mich auch gesiezt, ne, und mit Frau Iglesias angesprochen. Da habe ich auch sehr großen Wert drauf gelegt, ne. Also ich mag jetzt beispielsweise bei mir in der Winebank auch nicht Katha genannt werden, obwohl das so für intern oder für meine Freunde ist es mein Spitzname. Aber auf der Arbeit heiße ich nicht Katha, sondern heiße ich Katharina. Aber in den anderen Gastronomien, wo ich gearbeitet habe, da habe ich auch nur gesiezt. Na, also das ist halt so ein bisschen, wo arbeitet man, wie fühlt man sich wohl, na, und wie lernt man sich kennen.
Und kann man es eben auch konsequent durchziehen, also dass du es nicht verkünstelt machst, weil du sagst irgendwie, hier ist Club, hier duzen uns alle, sondern dass du es eben auch vom Typ her leben kannst und da dann eben auch deine Grenzen irgendwo hast. Und wir hatten auch nur eine Weinbar, also nur in Anführungszeichen, war ja in dem Sinne auch nur eine Kneipe. Da wäre natürlich ein Du auch durchaus angebracht gewesen, aber ich bin nicht der Typ dafür. Und so hatte ich für mich selber die Konsequenz irgendwo, dass ich sage, ich mag eher so dem meinem Alter gerechten Style, dass das sie gelebt wird. Aber bin dann eben auch so zumindest gedanklich mit der Zeit gegangen. Und wenn ich dann halt in einen Bereich komme, wie Köln-Innenstadt, wo halt viel geduzt wird, oder Berlin, und man duzt sich, dann lasse ich mich darauf auch ein und genieße es dann, wenn man dann halt auch lockerer miteinander kommunizieren und anders miteinander umgehen kann, als eben in einem, sie muss ja nicht steif sein. Also es gibt bei mir ganz, ganz viele Menschen, die ich schon seit, keine Ahnung, 20 Jahren kenne und mit denen ich unglaublich close bin, aber die ich trotzdem sieze und gerne sieze und wo ein Du für mich fast übergriffig oder anmaßend wäre.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Wenn ich jetzt meine damaligen Chefs oder so weiter treffe, dann würde ich auch niemals zu denen sagen, du. Ne? Also, das würde ich auch nicht machen, da würde ich auch noch beim Sie bleiben. Es ist halt immer so ein bisschen, wo ist man, wie unterhält man sich, aber bei mir in der Winebank gab es noch keine Situation, wo jemand zu mir gesagt hat, nee, also lieber siezen. So.
Habe ich Respekt vor, wenn man auch den manchmal Charakteren, den sind ja bei dir teilweise auch sehr gesellschaftliche Menschen, die dort unterwegs sind, dann einfach mit denen und mit du umzugehen und da auf Augenhöhe eben dann auf dem Weinebene miteinander zu kommunizieren.
Ja, genau.
Stark, super.
Genau, für mich ist es halt so ein bisschen dieser Wohlfühlcharakter. Und wenn man bei mir runtergeht, du warst ja schon mal, du gehst halt diese Treppe runter und dann hast du halt kein Tageslicht, dann bist du wie in so einer ganz anderen Welt. Und bei mir ist es halt so, wenn die Leute kommen von der gestressten Arbeit, die sind bei mir schon gleich 5 Stufen ruhiger.
Herrlich.
So, und lassen sich halt einfach drauf ein, das ist unglaublich schön.
Ja.
So. Und ich habe auch Mitglieder, das ist total lustig, mit denen habe ich mich auch mal darüber unterhalten. Angesehener Notar, der hat dann, bringt ab und zu seine Mitarbeiter mit und die siezen sich dann untereinander und ich duze ihn so. Das ist immer unglaublich amüsant, das auch so ein bisschen mitzubekommen. Aber wir belächeln uns dann immer einfach und müssen tatsächlich auch drüber lachen. Also ich mag das sehr gerne, die Kommunikation untereinander bei uns.
Großartig, finde ich toll. Also da, also großen Respekt davor. Ist das ein guter Ort bei euch, um Wein zu trinken, oder ist es im Keller eher schwierig? Also Temperatur ist perfekt, wahrscheinlich auch zum Wohlfühlen perfekt. Luftfeuchtigkeit ist, glaube ich, nicht schlecht, aber so im Allgemeinen, die Atmosphäre, ist das also dieses luftige, dieses Weite, oder findest du, es gibt perfektere Orte, um einen Wein absolut optimal zu trinken?
Nee, überhaupt nicht. Also wenn man wirklich konzentriert verkostet, finde ich unseren Tasting Room halt echt perfekt, weil es ist halt ein neutraler Raum, du wirst nicht abgelenkt von irgendwas und du hast keine Fremdgerüche. Das heißt, eigentlich ist es ein Raum, der perfekt abgestimmt ist auf das Weintrinken und auf das Einlassen auf den Wein. Na, weil wenn du jetzt, also du brauchst schon einen Raum, wo du A, deine Ruhe hast, B, ein gleichbleibendes Licht hast, damit du halt auch nicht abgelenkt wirst. Klar, ich sag jetzt mal schon, bei uns könnte es ab und zu heller sein, damit du dann die Farbe vom Wein besser erkennen kannst. Aber das ist dann Meckern auf hohem Niveau. So, ansonsten finde ich das schon vom Trinken her, vom Ablenken her und so weiter bei uns echt, echt super. Oder optimal auch einfach, um Weinverkostung zu machen. Um konzentriert Weinverkostung zu machen. Wenn man jetzt wirklich mit Freunden da ist, ob man jetzt mit Freunden eine Flasche Wein trinken möchte, sich gar nicht unbedingt über den Wein unterhalten möchte, da finde ich beispielsweise auch Locations direkt in der Sonne. Also wenn im Sommer die Sonne scheint und es warm ist, würde ich auch nicht unbedingt zu mir in die Winebank runterkommen.
Wobei du den Wein dort aber weitaus besser probieren kannst im Außenbereich. Also wenn du draußen in der Sonne bist, nimmst du nur 50% des Weines wahr. Also allgemein im Außenbereich nimmst du nur ungefähr 60 bis 70% des Weines wahr. In der Sonne, wenn du halt noch krasser beeinflusst bist durch diese extreme visuelle Ablenkung, was du eben auch gerade gesagt hast, was man nicht unterschätzen darf, die ja bei euch dann ein wenig eingeschränkter ist, durch das Licht, durch eben die gleichbleibende Atmosphäre, nimmst du den Wein vielleicht um 80-90% wahr. Und von dem her ist das vielleicht nicht so viel Atmosphäre, vielleicht nicht so viel Wohlfühlen. Da muss der Alkohol mehr leisten, damit du entspannst. Aber rein von der Analytik ist super.
Total, deswegen meine ich ja, wenn du wirklich mit Freunden einfach nur was trinken möchtest und nicht Wein verkosten möchtest, würde ich eher in die Sonne gehen. Wenn ich aber sage, ich möchte Wein verkosten und den Wein besser verstehen, finde ich es halt bei mir unten total gut. Das ist halt immer so ein bisschen krass, die Sache, was möchte man. Für eine Weinverkostung zu uns, für einfach so in der Sonne einen Wein schlürfen, ist man bei uns halt dann fehl am Platz. Aber was ich halt total schön finde, und das schätze ich sehr, ist, dass die Mitglieder 24/7 Zugang haben. Also wir kennen es alle, wir sitzen in einem Restaurant, wir haben eine unfassbar schöne, ich will gerade sagen, Community untereinander. Also wir sind mit den richtigen Menschen da, wir haben ganz tolle Gespräche miteinander. Man hat noch nur Lust, eine Flasche Wein zu trinken. Die Kellner im Restaurant machen aber schon Druck, weil die Feierabend machen möchten. Ja, trinkt ruhig in Ruhe aus, wir würden aber gern schon abkassieren. Da fühlt man sich halt dann auch unwohl. So. Und dann kann man aber sagen, hey, ich habe ein Fach in der Winebank. Komm, lass uns dahin gehen, da können wir noch in Ruhe eine Flasche Wein trinken. So, bei uns ist es halt so, es ist mir völlig egal, ob noch 3 oder 4 Tische da sitzen oder nicht, ich gehe. So, und das liebe ich halt. So, die Gäste oder meine Mitglieder haben keinen Stress, dass sie gehen müssen. Ich habe keinen Stress, dass ich auf die Mitglieder unbedingt warten muss. Und das ist ein ganz, ganz anderes Miteinander. Natürlich ist es so, dass ich sage, hey, darf ich euch schon abkassieren? Aber selbst wenn ich Abrechnung gemacht habe und noch da bin und die Mitglieder sagen, boah, Katharina, ich möchte unbedingt noch den Wein haben, dann gebe ich denen den raus und sage denen halt einfach, hey, schreib ihn einfach auf. So, dann haben wir da so ein Papierzettel, wo sie dann ihre Fachnummer aufschreiben, den Wein aufschreiben und dann buche ich es halt nächsten Tag nach, ne? Also bei uns ist wahnsinnig viel auf Vertrauensbasis.
Bist du manchmal, dass du morgens reinkommst und denkst, oh, da haben manche 24/7 wirklich wahrgenommen und da war noch irgendwie die große Session nach dem Restaurantbesuch?
Nee, toi toi toi. Also klar, es gibt ab und zu Momente, wo ich denke so, oh, hier war aber viel los. Bei uns kommt jeden Morgen um 7 die Reinigungsfirma. Und die macht einmal komplett alles sauber bis 9.
Die arbeiten vor, bevor du kommst.
Ja, total, total. Ja. Und ich sehe dann halt immer, wir bringen halt abends immer das ganze Leergut weg oder die ganzen leeren Flaschen. Mhm. Und wenn ich dann nächsten Tag zur Arbeit komme und es ist komplett voll, dann weiß ich halt, was los war. Ne? Also, aber ansonsten ist es echt schön. Also immer, wenn ich zur Arbeit komme, ist die Winebank komplett aufgeräumt und sauber.
Wann ist für dich der perfekte Moment für Wein? Also ist es mittags in der Sonne? Ist es abends bei dir bei der Analytik, wenn du in eurem Tasting Room bist? Ist es auf einer Probe? Ist es beim Wettbewerb, wo du ja auch von berichten kannst? Wann, wann kann man Wein optimal genießen?
Genießen oder analysieren?
Vielleicht sowohl jetzt auch. Also der perfekte Moment für Wein, je nachdem, wie man ihn sehen möchte oder wie man ihn werten möchte. Weil Wein ja viele Sachen kann und auch ja dehnbar ist in seiner Präsenz.
Also ich schreibe ja auch für Falstaff und da verkoste ich tatsächlich immer gern am liebsten morgens. Weil morgens bin ich noch komplett unvoreingenommen und mein Gaumen ist noch ganz neutral, so dass es mir einfacher fällt, morgens zu verkosten und für die das zu machen. Wenn ich aber mit Freunden was mache, ich mag es beispielsweise total gerne, Daydrinking. So um 14, 15 Uhr treffen, dann öffnet man eine erste, weißt du, in der Sonne einen schönen Kabi. So. Ich finde am Anfang zu starten mit eher was Unkomplizierten ganz gut oder halt mit einem Champagner. So und dann wirklich so ein bisschen in die Verkostung reinzugehen. So. Ja. Dass man da erstmal so ein bisschen Smalltalk hält, sich über Gott und die Welt unterhält, so oder halt ein bisschen intimer und dann aber, wenn man Wein verkostet, sich auch über den Wein unterhält. Und da finde ich dann nachmittags, frühen Abend immer ganz gut. Weil je später die Nacht wird, desto komplizierter wird es halt im Endeffekt auch. Aber wir kennen es doch alle, am Ende machst du dann trotzdem wieder die besten Weine auf, wo du denkst so, okay, eigentlich ist das jetzt voll Perl von die Säue.
Total, das hatte ich so oft, wo ich dann am nächsten Tag sagte, ah, schade, den hast du eigentlich, keine Ahnung, für einen besonderen Moment aufgehoben. Das ist noch nicht mal so, dass man da irgendwie irgendwelches Längenmessen macht, sondern wenn man einfach Lust darauf hat. Auf der anderen Seite ist das ja auch wiederum schön, wenn man sagt, jetzt habe ich Lust darauf und ich verkopfe den Wein nicht, sondern ich kann da einfach, und wenn der Wein das dann halten kann, dann hat er eigentlich alles geschafft, was er leisten konnte, dürfte, sollte oder was ich von ihm erwartet habe. Und das ist dann absolut, finde ich, perfekt.
Total.
Dann, wenn du die Weine dann trinkst, denkst du aber in Wein oder denkst du dann in der Kombination von Wein und Speisen oder denkst du da überhaupt, weil eigentlich habt ihr ja keine Speisen in der Winebank, Wie siehst du Wein? Als singuläres Element oder als Kombinationspartner zu irgendwas oder irgendwen?
Nee, tatsächlich als singulär. Also nur den Wein selber. Wie du schon gesagt hast, wir haben halt nicht großartig Speisen. Wir haben halt so ein bisschen Wurst, Käse. Auf Vorbestellungen arbeite ich auch mit unterschiedlichen Catering-Unternehmen zusammen. Aber da mache ich es eher selten, dass ich den Wein wirklich auf die Speise abstimme. Weil wenn ich einen Catering-Partner habe, dann ist es meistens eher so, dass es für Großveranstaltungen sind. Und da arbeitet man halt wie im normalen Restaurant einfach mit einer Weinbegleitung eher so für den ganzen Abend. Also bei mir ist es immer so, wenn ich eine Bankett-Veranstaltung habe, dann gibt es bei mir immer zwei Weißweine und zwei Rotweine, weil du damit halt alles abdecken kannst, alle Geschmacksrichtungen. So, es ist immer ein Riesling und ein Burgunder. Dass du für die komplizierteren oder für die Gäste, die ein bisschen mehr Säure mögen oder die es halt auch ein bisschen kraftvoller und ein bisschen komplexer mögen, da habe ich dann immer den Riesling und da gehe ich dann auch direkt schon auf gerne ein bisschen was Gereifteres oder Angereifteres, formulieren wir es so rum. Nicht auf den aktuellen Jahrgang, und beim Burgunder gehe ich immer gerne auf den aktuellen Jahrgang, dass du da dann was Junges, Frisches hast, damit du die breite Masse abholen kannst.
Burgunder ist bei dir ein Wein aus dem Burgund oder Grauburgunder, Weißburgunder, Auxerrois?
In dem Fall Weißburgunder. Genau, also und eigentlich habe ich immer einen Weißburgunder im Offenhaus. Also okay. Im Bankett habe ich immer einen Weißburgunder und einen Riesling. Genau.
Und sind das dann Mittelklasseweine, Einstiegsweine, High-End-Weine, weil ihr die Winebank seid? Oder
bei mir gibt es unterschiedliche Weinverkostungen. Beispielsweise gehe ich heute auf dem Außerhaus, wo ich das Thema alte Welt gegen neue Welt habe. Und da ist es wirklich High-End-Wein. Da haben wir von Domaine Chausson aus Mercerie, Premier Cru, Le Chambertin, gegen einen 2022er Caria Chardonnay von Stack Steve's Wine Cellars. Also da geht's wirklich auch darum, den Unterschied zu schmecken zwischen Frankreich und Kalifornien. Und dann habe ich von Hamilton Russell den Pinot Noir aus Südafrika gegen 2014er Pinot Noir Königsbacher von Heidlinger. Großes Gewächs. Also da gehe ich halt, je nachdem, was du halt von mir haben möchtest, wird's komplex oder halt auch eben nicht. Na, ich sag jetzt mal, meine Einstiegsweinbegleitung ist eher Ortswein.
Findest du das für eine Party oder ein Catering eher angemessen oder findest du, es kann nie gut genug sein?
Nein, ich finde es fürs Catering angemessen. Na, also ich sag jetzt mal, ich gehe heute auch auf die, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, alte Welt gegen neue Welt. Das ist ja schon wirklich ein High-End-Thema. Ne? Also das ist aber auch mit Moderation verbunden. Da nehme ich aber dennoch den Easy-Drinking-Wein mit, weil ich mache ab und zu für Range Rover Veranstaltungen bei mir und das machen wir immer themenbezogen und das kostet auch ein bisschen mehr. Das heißt, ich habe da richtig Budget, auch um richtige Weine auszuwählen. Das habe ich bis jetzt zweimal gemacht. Eine Reise durch Frankreich und einmal Deutschlands Icon-Weingüter. Und da habe ich halt auch jedes Mal gemerkt, eigentlich kommen die Gutsweine, die einfachen Weine am besten an bei der breiten Masse. So, das heißt, diese ganzen großen Gewächse, das ganze High-End, das ist wirklich nerdig. Und da muss man halt einfach auf alles abgedeckt sein. Klar, ich habe da jetzt meine Weinbegleitung, die ich da mache. Dennoch habe ich für die Leute, die sagen, boah, das ist mir viel zu kompliziert, viel zu komplex, was ich halt auch nachvollziehen kann, habe ich dann noch den Easy-Drinking-Wein mit. Ich meine, mir tut es nicht weh, dass, wenn ich dann noch einen zusätzlichen Wein mit dabei habe. Das braucht man ja auch nicht abrechnen, weil in der Weinbegleitung hast du ja eigentlich viel teurere Weine da mit dabei. Na, dass ich einfach sage, das ist halt so ein bisschen das Goodie, dass du einfach mehr Leute abholen kannst. Ob du den jetzt am Ende aufmachst oder nicht, das wird man dann im Laufe des Tages sehen. Aber wichtig ist halt, auf alles vorbereitet zu sein.
Findest du, es sollte Grenzen beim Wein nach unten oder nach oben gehen, rein wirtschaftlich?
Also das nach unten auf jeden Fall. Definitiv.
Wo sind die bei dir? Also wo würdest du Weine niemals unter Regalpreis für einen Endverbraucher
unter 5 Euro
nicht kaufen?
Funktioniert überhaupt nicht.
Egal woher der kommt, egal, wenn man ja zum Beispiel sagt, oh, okay.
Weil, was man halt nicht vergessen darf. A, die Flasche kostet Geld, das Verkorken kostet Geld, die Etiketten kosten Geld. So, und dann kostet das ganze Personal Geld. Selbst wenn ich mit einer Maschine da durchfahre, muss ja trotzdem das Personal immer so ein bisschen gucken, wie sind die Weinreben, muss gegebenenfalls noch Weinrebe ausgetauscht werden, welche Trauben sind nicht gut, dass du in eine Vorlese gehst und so weiter. Und wenn du da dann Wein für 1,99 kaufst und der kommt gegebenenfalls noch aus dem Ausland, so, dann ziehst du die Flasche ab, dann ziehst du den Transport ab, dann ziehst du den Korken ab oder den Schraubverschluss, das Etikett. Was ist denn da dann noch für eine Qualität drin? So. Mhm. Und das finde ich halt so ein bisschen, wo ich sage, da sollte man viel mehr die Winzer unterstützen, dass man sagt, ich kaufe keinen Wein mehr für unter 5 Euro, weil da kann halt, auch wenn mich jetzt andere dafür hassen, aber keine gescheite Qualität drin sein. So. Ne? Da muss halt auch einfach ein bisschen Geld für in die Hand genommen werden. Und ich meine, 5 Euro ist nicht viel Geld. So. Dass ich sage, das kann ich mir jetzt nicht leisten. So, da finde ich einfach, dass man da viel mehr die Winzer und auch generell den Weinbau unterstützen sollte, dass wir da sagen, hey, wir legen Wert eher auf Qualität als auf Quantität.
Bin ich ganz doll bei dir. Also ich würde es wahrscheinlich sogar noch höher ansetzen und würde es wahrscheinlich bei 7 bis 10 Euro ansetzen, einfach auch mit dem Hintergedanken, dass Wein in dem Augenblick nochmal anders gewertschätzt wird und eine andere Wertigkeit bekommt, dass es eben nicht einen Wasserpreis hat und man es einfach trinkt, sondern dass man oftmals tut Geld weh, man dem dann in dem Augenblick noch eine andere Wertschätzung entgegenbringt und das Gesamtsystem dann irgendwo unterstützt, also dann teilweise in Richtung natürlichen Weinbau schaut und so weiter, was dann ja aufwendiger und oftmals auch teurer ist und somit ja dann einfach den Einstiegspreis auch nach oben hebt. Gibt es nach oben Grenzen bei dir, wo du sagst, es ist völliger Blödsinn, dass ein Wein so viel kostet? Oder sagst du, hey, jedem Tierchen sein Pläsierchen und wenn halt ein XY Burgunder oder Riesling oder wie auch immer halt 4- oder 5-stellig kostet, so what?
Angebot und Nachfrage, ne? So, es ist halt, ja, ich habe auch meine persönlichen Grenzen beim Wein ausgeben. Ich kann mir jetzt.
Wo sind die? Also jetzt abgesehen davon, dass man sich manches nicht leisten kann, rein vom Emotionalen, vom Ethischen, wo wären deine Grenzen, wo du sagst, nee, mehr möchte ich nicht, da kaufe ich mir lieber ein Auto?
Ja, aber weißt du, was ich so spannend finde? Deine Aussage, wenn man sich die Weine nicht leisten kann. Das finde ich beispielsweise eine komplett falsche Aussage, nicht leisten möchte. Weil jeder kann sich einen Wein leisten auf einer gewissen Art und Weise, weil man muss halt dann woanders Abzüge machen. Na, ob ich jetzt 99 Euro für ein Fitnessstudio zahle, so, oder mir dann einmal im Jahr einen Wein leiste für 600, 700 Euro, ist halt so eine Sache. Ne? Wenn ich das Geld habe, freue ich mich immer total über die Leute, die sagen, hey, ich gebe es aus. Aber nicht leisten können und nicht leisten wollen, sind für mich da tatsächlich zwei Unterschiede.
Stimmt, pflichte ich dir komplett bei. Also komplett falsch formuliert von mir. Also, nein, ist ja richtig, ist ja komplett richtig. Wo ich ob ich jetzt ein zweites Handy brauche oder unbedingt zum Urlaub dahin fliege oder ob ich mir eine Flasche Petrus, Leroy, was auch immer kaufe und sage, okay, das ist mein Urlaub und den mache ich mir heute Abend.
Genau.
Ist auch dann wiederum allein aus der Formulierung heraus eine komplett andere Betrachtung dem Wein der Weinwelt oder eben auch dieser preisintensiven Situation gegenüber.
Ja.
Daher, also, danke für die Richtigstellung. Jetzt die andere Wange, bitte.
Also ich tatsächlich bin so bei mir, wenn ich sage, ich bin mit Freunden irgendwie aus, ist so meine Grenze für Wein ausgeben 200, 250 Euro für eine Flasche im Restaurant. Ich muss aber dazu sagen, durch die Winebank und wir haben halt eine komplett andere Preisstaffelung, bin ich halt auch wahnsinnig verwöhnt, was die Preise angeht, ne? So, wir haben halt eine Kalkulation mal 2 mal 1,5 mal 1,25 so ungefähr bei den teuren Sachen. Weil ich sage immer, ich habe doch nichts davon, wenn ich einen Wein für 100 Euro einkaufe und den für 300 Euro auf die Karte setze. Ja, natürlich, ich habe einen Gewinn von 200 Euro, aber wenn ich jetzt einen Wein für 6 Euro einkaufe und den für 30 Euro auf die Weinkarte setze, habe ich doch auch nur einen Gewinn von 20 Euro. Also warum muss ich denn bei den High-End-Weinen oder bei den teureren Weinen, warum muss ich da dann die gleiche Kalkulation raufschlagen wie bei den günstigen? So, und wenn du das nicht machst, findest du echt in Restaurants ab und zu so richtige Schätze. Ich sage mal, so ein kleines Trüffelschwein, wenn man in so eine Weinkarte guckt. Aber ich meine, 250 Euro für einen Wein ist halt auch schon wieder wahnsinnig viel Geld, ne? So. Da ist dann halt so meine persönliche Grenze, wo ich sage, bis dahin habe ich noch Spaß und da lasse ich mich immer total gern drauf ein. Aber in der Regel freue ich mich auch darüber, 70 Euro Weine auf der Weinkarte zu finden, wo ich sage, boah, hier stimmt jetzt das Preis-Leistungs-Verhältnis. Und lieber trinke ich in einem Restaurant eine Flasche Wein, als zwei Flaschen Wein zu trinken, wo ich dann nur die Hälfte an Spaß habe.
Kann ein Roséwein so authentisch, so typisch und so einzigartig sein, dass er als Sinnbild für eine Region stehen kann?
Vielleicht kann er das.
Jedoch nur, wenn er aus einem so visionären Haus wie dem Hause Markowitz stammt. Und Markowitz ist eines der Weingüter weltweit,
die man einfach kennen muss.
Und natürlich, wenn man Gerhard und Johanna Markowitz erwähnt,
dann kommt man nicht umhin.
Auch sein Gebiet, das, welches er maßgeblich geprägt und für dessen Aufblühen er mitverantwortlich ist, zu erwähnen. Das Kanuntum. Kein Youngster, ein Klassiker. Ein fast 2000 Jahre alter Klassiker.
Glaubt ihr nicht?
Ja. Der Weinbau in Kanuntum reicht bis in die römische Antike zurück. Und damals war Kanuntum nicht ein 920 Hektar großes Gebiet, das man kennenlernen kann. Kanuntum kannte jeder. Denn es war einst römische Hauptstadt der Provinz Pannonien mit 50.000 Einwohnern und einer extrem reichen Weinkultur. Kanuntum, östlich von Wien, im niederösterreichischen Donauraum, zwischen Wien und Bratislava, ist eigentlich richtig präsent. Ist eigentlich richtig prominent. Ja, so prominent, dass sogar eine Klimasituation nach diesem Gebiet benannt wurde. Das pannonische Klima. Geprägt von heißen, trockenen Sommern und kalten Wintern mit starkem kontinentalem Einfluss. Und kaum ein Klima passt besser zu den Bodenfacetten von kalkhaltigem Löss über schattigen Schotterböden bis hin zu schweren Lehm- und Tonböden. Kaum ein Klima kann derart einzigartige und strukturierte Rotweine, mineralische Weißweine und ja, und den habe ich im Sinn, charaktervolle Roséweine erzeugen. Ja, meine Damen und Herren, liebe Freunde des Weins, Sommeliers, Winzer, Journalisten, wie auch immer zuhört, lasst uns durch die sonnendurchfluteten Hügel des Kanuntum reisen, wo die Donau wie ein silberner Faden glitzert und die Weinberge Geschichte von Jahrhunderten, was sage ich, Jahrtausenden flüstern.
In Göttelsbrunn.
Wo die Reben seit Generationen die Erde umarmen. Oder ein Wein geboren. Der nicht nur den Gaumen, sondern, und ich finde, das kann eigentlich fast nur Rosé, die Seele berührt. Der Markowitz Madonna Rosé 2022. Und dieser Tropfen ist nicht bloß ein Rosé, er ist ein Epos. Gewoben aus der Leidenschaft einer Familie, der Kraft eines uralten Terroirs und dem Mut, Tradition mit Zukunft zu vereinen. Okay, stellt euch vor, das Jahr 1990, als Gerhard Markowitz, ein Mann mit Vision, die Züge des Familienbetriebes in Göttelsbrunn übernahm.
Ich sage, damals klingt das irgendwie so ewig her. Und klar, es war im letzten Jahrtausend.
Aber eigentlich sind es nur, und schon immerhin 30 Jahre. Aber im Verlauf der Weltweingeschichte sind 30 Jahre eigentlich nichts. Und umso erstaunlicher ist es, was Gerhard Markowitz geschaffen hat. Dieses Weingut war damals ein, wie eigentlich fast alle und gerade im Kanuntum der 90er Jahre, ein gemischter landwirtschaftlicher Betrieb, wo Getreide und Zuckerrüben eigentlich die Hauptrolle spielten und der Weinbau eine reine Nebenbühne war. Doch Gerhard sah mehr. Er sah das Potenzial des Kanuntum, einer Region, die in ihrer Art, gut, das sagt man über jede Region, aber hier ist es besonders einzigartig ist. Und mit unermüdlichem Einsatz und einem ungetrübten Gespür für Qualität verwandelte er das Weingut in einen Leuchtturm der österreichischen Weinwelt. Heute erstrecken sich die Weinberge über fast 40 Hektar. Ergänzt durch Trauben von weiteren 60 Hektar. Ja, und die Weinbauern sind stolz, ihre Trauben zu Markowitz zu liefern. Der nicht zuletzt für seinen Zweig und für seinen Blaufränkisch weltberühmt ist. Ja, vielleicht ist es das. Vielleicht ist es aber auch einfach die Philosophie des Hauses Markowitz. Die vier Säulen, auf denen dieses Weingut ruht. Geduld, Balance, Präzision und Leidenschaft. Ein guter Wein entsteht nicht einfach über Nacht, sagt Gerhard Markowitz. Er braucht Zeit, um seine Geschichte zu erzählen. Lebendig die Säure. Am Gaumen elegant spritzig. Und herrlich animierend der Abgang. Das zarte Roségold. mit silberfarbenen Reflexen, ein Geschenk für die Augen, zarte Kräuternoten, reife Kirschfrucht, 13 Volumenprozent, 1,5 Gramm Restzucker, 6 Gramm Säure, bieten eine perfekte Balance zwischen Frische und Struktur. Also eben keiner der verkitschten, überzuckerten Rosés, die als Fruchtbomben daherschreiten und zu betören versuchen, sondern Klarheit, Frische, Präzision. Und ein Rosé, den man spielend bis 2030 liegen lassen kann. Einer der wenigen Rosés, die man einfach trinken kann, die lebendig, die frisch, die animierend sind. Aber dies selbst mit Fleischgerichten, mit geschmorten Gerichten aufnehmen. Versucht es. Im kleinen Glas, im großen Glas. Fordert diesen Wein, betont diesen Wein. Und ihr werdet Rosé von einer ganz neuen, bewussten Seite erleben. Vielen Dank für dieses Erlebnis, Johanna und Gerhard Markovic. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ärgert es dich, wenn ein Restaurant die Preise komplett überzieht? Also wenn sie in Richtung mehr Umsatzspanne denken und sagen, wir brauchen das einfach, verdirbt dir das die Freude am Wein? Oder sagst du, hey, jeder wie er möchte und wenn die so entscheiden, dann ist das halt so?
Nee, ich arbeite auch für mein Geld. Also ich mag, also dann bestelle ich lieber gar keinen Wein tatsächlich, wenn ich die Preise zu teuer finde. So, weil ich einfach sage, wenn ein Wein jetzt 50 Euro kostet, brauche ich den nicht für 200 Euro auf der Weinkarte haben. Ich meine, es reicht doch, wenn ich einen Gewinn von, ich muss doch keinen Gewinn von 200 Euro haben. So, es reicht doch, wenn ich einen Gewinn von 100 Euro habe oder von 50 Euro. Du hast doch viel mehr davon, wenn du dann von der Weinflasche 2 Flaschen verkaufst, als wenn du von einem günstigen Wein 2 Flaschen verkaufst und dann eine Gewinnspanne von 20, 30 Euro nur pro Flasche hast. So, also da ist es dann schon so, dass ich mich so ein bisschen über die Preisspanne ärgere. Da hast du aber weniger dann tatsächlich, wenn du 100, 150 Euro in die Hand nimmst, kriegst du schon auf jeden Fall mehr Wein im Glas.
Wann trinkst du Wein? Also losgelöst, wenn du sagst, du bist außer, bist mit Freunden, so einfach, gibt es bei dir einen Alltagswein? Hast du jeden Tag irgendwie deine 0,1 oder 1,0? Oder wann trinkst du leidenschaftlich Wein, ohne ihn zu degustieren?
Tatsächlich, wenn ich frei habe und mit Freunden unterwegs bin oder die dann bei mir zum Kochen sind. Ich habe jetzt eine Freundin am Montag zu Besuch gehabt, da haben wir dann eine Flasche Wein aufgemacht, aber dann war es gleich auch, klar, es gab Spargel, ein 2,5er Silvaner. Also da gehen wir dann auch direkt auf einmal Genuss. Haben wir eine Flasche Wein zu zweit getrunken und das war total schön.
Herrlich.
So, ja, und klar, ich sag jetzt mal, jeder hat seinen Daily Drinker Wein zu Hause, weil du suchst ja die Weine so ein bisschen aus nach den Freunden, mit denen du unterwegs bist oder die halt bei dir zu Besuch sind. Du kannst ja nicht bei jedem immer ein großes Gewächs oder sonstiges aufziehen, weil viele, ich will jetzt nicht sagen, viele verstehen es nicht, aber viele verstehen es nicht. So.
Da ist es
die
so.
Trinken also, halt oder, einfach
oder
was anderes.
Oder möchten es nicht verstehen oder überfordert die. Also ich finde, ein großartiger Wein fordert auch, also wie eine großartige Musik auch fordert, manchmal überfordert das. Und dann sagt halt auch jemand, keine Ahnung, kannst du nicht eine andere Musik anmachen oder kannst du nicht was weniger Anstrengendes machen? Und so ist es beim Wein manchmal auch. Wenn du halt zu viel Säure, zu viel Struktur, zu viel Tannine, zu viel Aromen oder sonst irgendwas hast, dann kann das manch einen überfordern und dann kippt die Stimmung aufgrund des Weines.
Ja, also ich sage jetzt auch immer, man sucht ja den Wein zusammen mit den Freunden aus, mit denen man unterwegs ist. Da muss man sich halt auch so ein bisschen anpassen. Also ich habe auch Freunde, da weiß ich ganz genau, die freuen sich extrem doll, wenn ich ein großes Gewächs aufmache. Die freuen sich aber auch genauso doll, wenn ich einfach nur einen richtig guten Ortswein aufmache. Weißt du, da ist es einfach egal, da geht's wirklich um den Genuss. Schmeckt der Wein nicht. So. Und so suche ich halt dann einfach den Freunden entsprechend die Weine aus. Na, aber halt auch immer so, dass ich sage, ich habe selber Spaß dran. Du, sollen wir eigentlich nochmal den Terre de San Leonardo probieren? Ich habe witzigerweise den 21er nicht im Glas gehabt, deswegen interessiert es mich schon sehr, wie der sich präsentiert.
Mit größtem Vergnügen. Eigentlich ist es ja ein Brückenschlag. Auf der einen Seite Bordeaux, was ja bei dir durchaus ein Thema ist. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass nicht wenige deiner Gäste Richtung Italien zum Urlaub machen, fahren, beziehungsweise da 35 Ferienhäuser haben, beziehungsweise die Weine daher kennen und die wahrscheinlich auch in den ein oder anderen Fächern irgendwo schlummern.
Ja, und daher total. Dachte
ich, irgendwie passt Italien zu Hamburg, finde ich, oder?
Ja, total. Voll. Und vor allem
deswegen
halt.
Deswegen dachte ich hier, Dolomiten, ihr habt keine Berge, warum nehmen wir die nicht in Weinform mit nach Hamburg?
Nee, finde ich super. Vor allem, weil ich auch selber gern so ein bisschen Richtung Bordeaux gehe. Da hast du schon echt den richtigen Wein rausgesucht.
Wie gehst du an so einen Wein ran, wenn du die Flasche verkostet, wenn du den jetzt kennenlernst von mir aus für die Karte? Ist A, was immer so ein bisschen blöd ist, aber wäre das Etikett da für dich wichtig? Wäre ich das in der Form eigentlich relativ interessant und recht auch stylisch finde, aber ist sowas für dich irgendwie ausschlaggebend oder ist es eigentlich total egal? Werde ja auch mit den Gästen oft konfrontiert, die sagen, ja, ich kaufe mal immer nach Etikett und sonstigem. Aber ist das wirklich wichtig oder ist es total who cares?
Ich muss zugeben, dadurch, dass ich halt ein Weinclub bin, steht bei mir der Wein im Vordergrund und nicht das Etikett. Und dementsprechend ist das Etikett bei uns egal. Ich mag überfüllte Etiketten nicht so gern. Ich mag tatsächlich dieses schlichte, elegante, was der halt einfach mit sich bringt. Wir hatten witzigerweise vor 3 Wochen, bin ich in die Winebank reingekommen. Mitglieder kommen ja 24/7 rein. Die sind da schon seit heute Morgen um 9 da gewesen oder seit morgens um 9 und haben Weine verkostet, ob sie den Wein vielleicht ins Sortiment mit aufnehmen wollen. Und dann hat er mich auch ernsthaft gefragt, wie ich das Etikett finde. Habe ich zu ihm gesagt, ich so, sei mir nicht böse, aber das Etikett finde ich ganz schrecklich. So, und da war halt auch der Winzer mit, dann habe ich halt auch gefragt, du, weil wir haben ja bei uns im Laden haben wir ja so eine komplette Weinwand. Na, da stehen so ungefähr 200 Flaschen Wein. Und dann habe ich seinen Wein einfach mal dazwischen gepackt und habe ihn selber gefragt, wie er den Wein zwischen den anderen Etiketten findet. Und dann hat er auch gesagt, ja, okay, es ist vielleicht einfach ein bisschen zu viel.
Ja.
So, und deswegen, toi, 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 bei uns ist jetzt nicht unbedingt das Etikett im Vordergrund. Aber wenn ich mich mit Gästen auf Großveranstaltungen unterhalte, dann sagen sie auch oft, ja, ich kaufe Wein nach dem Etikett. So. Aber das wäre jetzt so ein Etikett, wo ich sagen würde, ja, das würde ich auch mal kaufen und ausprobieren. So.
Ist eigentlich Quatsch, dass wir beide uns über Etiketten unterhalten. Manch einer wird wahrscheinlich grinsen, aber es bewegt halt doch viele. Und ich finde das halt ausgesprochen schön. Ich finde, das ist wie so ein Gemälde mit diesem Rahmen, mit der Schrift. Also das hat mich total angesprochen. Daher stach mir das ins Auge und deswegen ist es ein Thema, was für viele präsent ist und was man manchmal vielleicht auch so ein bisschen bedenken oder. Aber das ist wahrscheinlich nicht, wie du deinen Wein verkostest, dass du dir erst eine halbe Stunde das Etikett anguckst.
Nee, tatsächlich gucke ich mir das Etikett in der Regel gar nicht an. Was ich persönlich gar nicht mag, sind Plastikkorken, wo ich sage, das wäre für mich tatsächlich ein Ausschlusskriterium.
Ah, so krass.
Ja. Weil nimm doch Schraubverschluss oder wir haben ganz tolle Diamkorken oder hier diese Naturkorken, das, was wir jetzt hier auch da drin haben. Natürlich ist Korken ein ganz, ganz großes Problem. Wegen Kork halt einfach, klar. Aber dennoch gibt es ganz tolle andere Varianten. So, wo ich sage, da brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Plastikkorken reinsetzen. Das finde ich
ist
sehr
Glas
unnatürlich.
Ein Thema? Oder bist du bei Glas auch skeptisch?
Ich habe mal eine ganz tolle Verkostung, eine Vertikale gemacht mit Glaskorken. Ich sag jetzt nicht, welches Haus das war, aber da war es dann schon so, dass bei 2005 der Wein oxidiert ist und bei 2007, weil der Glaskorken nicht ordentlich drauf gesessen hat, so und ausgelaufen ist.
Ja.
Ich habe da ehrlich gesagt keine großen Erfahrungen gesammelt, was Reife mit Glas angeht. Da glaube ich, können die Weingüter mehr drüber sprechen, kann auch einfach sein, dass wir 2 schlechte Flaschen hatten, obwohl die bei denen direkt aus dem Keller kamen. So, und da weiß ich nicht, wie das ist mit der Reife nach 20, 25 Jahren. Deswegen kann ich mich dazu nicht äußern. Plastikkorken ist halt für mich von vornherein ein Wein, der braucht nicht reifen. Und dadurch, dass wir halt hauptsächlich große Gewächse bei uns im Laden haben, kaufe ich halt immer nur Weine ein, die man halt auch wunderbar 5 Jahre, 10 Jahre wegpacken kann.
So. Ja, es ist ja nachweislich bei den Plastikkorken, dass die nach 3, 4 Jahren Geschmack abfärben. Also, dass man die Weine auch gar nicht länger damit in Kontakt bringen sollte. weil es dann eben nicht mehr so angenehm ist. Also daher, ja, kann ich ja, denken, nicht genau. Also bei dir, bei dir gibt es nur Schraubverschluss und Naturkork oder eben Diam. Kannst du dir einen Schraubverschluss beim 1.000-Euro-Wein vorstellen? Oder hast du da Probleme mit? Oder
naja, guck mal so ein bisschen in die neue Welt. Also sagst du, also da ist ja auch vor allem genau, Neuseeland, Australien wahnsinnig weit vorne.
Ah, findest du es gut oder sagst du, nein, Naturkork ist doch etwas, was ich bei hochgradigen Weinen sehen möchte? Und
gute Frage. Also ich habe mal ein ganz tolles Weingut gehabt, Weingut Fusa. Weingut Fusa hat mich auch so ein bisschen geprägt, weil das war mit einer der ersten Winzer, mit denen ich mich auch angefreundet habe, mit dem Georg Fusa. Und er hat immer einen Teil seiner guten Weine teils mit Schraub und teils mit Kork abgefüllt. Und die Weine mit Kork, die reifen ja ganz anders als die mit Schraubverschluss. Es ist halt immer so ein bisschen die Sache, wo möchte man hin, wie kennt man den Wein? Ich bin großer Fan von der Reife mit Kork, aber so nach 15, 20 Jahren schmeckst du den Unterschied zwischen Schraubverschluss und Kork gar nicht mehr so intensiv.
Okay.
Das ist so das, was mir damals in Erinnerung geblieben ist. Und wir hatten letztes Jahr eine Vertikale mit seinem Reiterpfad gemacht und da war der 2.9er auch mit dem Schraubverschluss. Und der hat sich unfassbar gut präsentiert. So, aber von der Handhabung her und von der Reife her würde mich mal interessieren, wie ein gereifter Bordeaux aus den 70ern schmeckt mit Schraubverschluss. Aber ich glaube, ich will nicht sagen, das gibt es nicht, sag niemals nie, ich meine, die haben über 100.000 Hektar, ich kenne es nur nicht, aber ich bin auch mehr Tippkorken vom Geschmacklichen her.
Ja, und Schraubverschluss gibt es seit 68, meine ich, müsste ich nochmal genau nachgucken, aber seit 68 und da wird der eine oder andere schon mal ein bisschen rumexperimentiert haben, also es wird es wahrscheinlich in irgendeiner Ecke, wird eine Flasche rumliegen.
Ah ja, mit Sicherheit.
Muss man nur finden und ja, probieren. Oder wir warten einfach noch 50 Jahre, dann haben wir die aus den
ja, weil es ist ja schon anders, wie ein Wein mit so ein bisschen Luftkontakt arbeitet, ne?
Ja.
So, also das ist schon schön.
Zurück zumindest zum Wein. Pragmatisch, wenn du irgendwie Bankett hast, wo du 100 Flaschen aufmachst, dann ist man am Ende für einen Schrauber dankbar, wenn du dann irgendwie 100 Flaschen mit einem Korkenzieher rausziehen musst. Das ist dann rein körperlich auch schon keine unerhebliche Belastung. Aber zurück zum Wein. Terre di San Leonardo. Probierst du jetzt anders als für einen Falstaff und als für die Winebank?
Nein. Nein.
Immer gleich. Du bist Katharina.
Ich verkoste immer gleich, ja. Also klar, wenn ich für Falstaff verkoste, gucke ich mir noch mehr die Farbe an. Na, wobei mache ich jetzt hier auch, aber jetzt halte ich hier beispielsweise kein Papier noch vor, weil der hat ja noch eine richtig schön junge, frische Farbe. Schönes Rubinrot. Ne? In der Nase wahnsinnig würzig. Das ist so das Erste, was man riecht, diese Würze, diese dunklen Früchte, diese Fülle auch einfach. Ne? Also es passiert schon von vornherein wahnsinnig viel in der Nase.
Ich finde es toll, dass er keine übertriebene Holzpräsenz hat, sondern dass er einfach aus dieser eigenstrukturierten Kraft heraus blühen kann.
Aber das verfliegt ja auch mit der Zeit, wenn er offen ist. Da würde ich jetzt beispielsweise sagen, dem würde es jetzt nicht schlecht tun, wenn du ihn einmal durch die Karaffe jagst.
Ich bin bei dem Wein ein bisschen gespalten, ob ich da jetzt ein Burgunder oder ein Bordeaux-Glas nehmen würde. Weil der schon eine relativ rustikale Ausstrahlung im positivsten aller Sinne hat. Mhm. Also was richtig Derbes. Und ob ein Bordeaux-Glas den jetzt nicht zu kernig macht und ein Burgunderglas so ein bisschen entschleunigt, dass man die Vielschichtigkeit bekommt.
Ich bin da tatsächlich eher beim klassischen Bordeaux-Glas.
Ja.
Bei dem Wein. Jetzt, weil der hat ja schon, vor allem für die Aromakonzentration, ne, da hat ja diese Würze, am Gaumen hat er ja auch diese wahnsinnig frische Säurestruktur, ganz, ganz feines Tannin, super elegant eingebunden und vor allem diese Rotfruchtigkeit, so ein bisschen Brombeere, ein bisschen Sauerkirsche, ein paar getrocknete Kräuter, ein bisschen Mineralität, die er mit dabei hat. Also das ist für mich schon ein Wein, wo ich sagen würde, davon würde ich jetzt das Glas austrinken und hätte auch kein Problem, den mittags zu trinken, leicht gekühlt, weil der halt auch nicht zu schwer ist von den Tanninen her.
Ja. Leicht gekühlt wäre bei dir 10 Grad, 9, 10 Grad, oder wären das 12, 14 Grad oder 15,
eher so
16 14, oder?
14, 15 Grad.
Ja.
Das könnte ich mir schon vorstellen, weil die Säure dann so ein bisschen in den Hintergrund geht und dann mehr diese Rotfruchtigkeit nach vorne kommt.
Es ist manchmal so schade, dass ganz, ganz viele Weintrinker die Entwicklung weniger betrachten, sondern den Wein meistens beim ersten Schmecken kategorisieren, katalogisieren und abhaken.
Ja.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel ein Wein, der auch durch diese unterschiedliche Gewichtung der einzelnen Rebsorten sich nochmal ganz, ganz stark auch geschmacklich verschiebt und immer, immer feiner wird.
Das glaube ich auch. Deswegen hätte ich ihn auch in die Karaffe gegeben, damit der sich schneller entwickelt, weil ich glaube, dass der durch den Jahrgang 21 vielleicht morgen nochmal besser schmeckt.
Das ist auch einer der Weine, wo ich glaube, dass die einen Tag eigentlich gut wegstecken können und da einfach von profitieren.
Ja, total. Total.
Die Tiefe dann einfach erst herausarbeiten, ja.
Wobei ich glaube auch, dass das ein Wein ist, also das wäre für mich so ein richtig schöner Wein, den kannst du Nicht-Weintrinkern hinstellen, weil der halt diese frische Säure hat und so ein bisschen diese Rotfruchtigkeit und die feine Tannine, als aber auch Weintrinkern, weil er halt in der Hinsicht dann schon die Komplexität und Würze hinten raus hat. Das mag ich gerade sehr gerne bei dem Wein.
Komplexität und Würze finde ich sehr erstaunlich. Also finde ich markant, aber ja, er versucht es einem nicht aufzudrängen.
Genau, genau, diese Eleganz noch mit der Säure.
Dass der erstaunlich entwicklungsfähig ist, also dass man den durchaus 5 oder 10 Jahre für so einen, in Anführungszeichen, einfacheren Wein des Weingutes zur Seite legen kann und der da davon mehr als profitiert.
Ja, definitiv, definitiv. Und der wird dann auch richtig schön in die Tertiäraromatik gehen später, weil das zeigt er jetzt schon. Also nein, der zeigt nicht die Tertiäraromatik, aber er zeigt, dass man den wunderbar weglegen kann.
Dass er das Potenzial dafür hat.
Genau, er zeigt sehr schönes Potenzial direkt schon. Das mag ich. Das heißt, selbst wenn du dann davon, ich weiß jetzt mal nicht, 240 Flaschen kaufst, hast du nächstes Jahr kein Problem, die zu verkaufen, sondern es wird alles noch besser.
Ja. Eher ein Wein beim Glas oder bei der Flasche? Kann man schwer sagen. Ich finde, es so eine, über eine Flasche kann man den sehr schön erleben, aber
für mich
schon beim ersten Schluck kann der eingreifen und catchen.
Ja, für mich wäre es ein optimaler bei der Glaswein, wenn ich ehrlich bin. Weil der halt so ein bisschen von allem hat und eigentlich einen Großteil der Gästegruppen abfangen kann.
Ist das der Moment, wo du in der Weinbank Essen vermisst? Also dann irgendwie eine Küche, wo du sagst, hier, bring mir die Rouladen, bitte mit Klöße diesmal.
Tatsächlich habe ich noch nie eine Küche vermisst in der Weinbank. So, weil bei uns, es ist halt ein anderes Verkosten, es ist nicht der klassische, also ich gehe auch total gerne in die gehobene Küche und ich liebe auch Weinbegleitung, das schon, aber ich bin halt selber auch ein wahnsinnig penibler Mensch bei sowas und dann muss es für mich halt echt perfekt aufeinander abgestimmt sein. Und das ist wirklich eine ganz, ganz große Herausforderung in der Sterne-Gastronomie. Und da sage ich immer wieder Chapeau zu den Zombies, die es echt gut machen, da die perfekte Kombination zu finden. Und bei mir steht halt wirklich einfach nur der Wein im Vordergrund und nicht das Essen. Und das finde ich toll. Also ich merke es immer wieder. Also ich habe ja vorhin erzählt, dass Mitglieder die Weine ja schon mitgebracht haben für eine Weinverkostung und die sagt ganz klar zu mir, Katharina, wir wollen während der Weinverkostung, während sie die 20 Weine verkosten, nichts zu essen da haben. Noch nicht mal Brot. Also es ist schon so, dass die Leute kommen, um Weine explizit zu verkosten und das nicht in Kombination mit Essen machen, weil dann steht nicht der Wein im Vordergrund, sondern es steht beides im Vordergrund. Das Essen und der Wein.
Was ich halt ganz gravierend finde, und das ist, glaube ich, gar nicht so unwichtig, auch für die Weinbank, denn neben dem eigentlichen vinophilen Ansatz ist es ja auch ein kommunikativer Ort, wo man sich austauscht. Und ich finde, Essen ist oftmals ein Kommunikationstöter. Weil du sitzt vor deinem Essen, du hast irgendwie auf der einen Seite hast du das Gefühl, du wirst diesem gerade, keine Ahnung, 10 bis 60 Euro Teller nicht gerecht. Weil du halt nebenher redest und dabei nicht wirklich in den Teller eintauchen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du ein gutes Gespräch, weil jetzt gerade das Essen serviert wird, unterbrechen musst, ist es auch manchmal schade und bei euch trinkt und redet man.
Genau. Korrekt.
Das finde ich großartig.
Also bei uns steht halt, wie gesagt, also du hast schon recht, ich mag das schon, wenn ich dann in der gehobenen Küche unterwegs bin, mich einmal ganz kurz dem Essen zu widmen, ne? So, damit es halt auch einfach korrekt wird. Ich mag es auch, ich finde es auch wahnsinnig wichtig, den Wein solo zu probieren, als aber auch in Kombination dann, um zu schauen, wie entwickelt sich der Wein. Und da steht für mich aber immer das Essen und der Wein im Vordergrund. Wenn du in der 2-3-Sterne-Küche bist, dann steht ja eigentlich mehr das Essen im Vordergrund und nicht der Wein. Und bei uns ist es halt einfach so, bei uns steht halt nur der Wein im Vordergrund und nicht das Essen. Das ist halt nochmal ein ganz anderes Arbeiten. Deswegen ist es vom Konzept her was ganz anderes, deswegen vermisse ich es, glaube ich, auch nicht.
Wie fing das bei dir an? Also wie wurde dein Weinvirus entdeckt oder hast du ihn selber entdeckt? Mein Kiel ist ja jetzt nicht unbedingt die Weinmetropole Nummer 1 in Deutschland, da will ich kein Kiel-Bashing machen, aber...
Nein, überhaupt nicht. Also als ich noch in Kiel gelebt habe, machen wir uns nichts vor, ich war Biertrinker. So, und dann habe ich auf dem Expeditionskreuzfahrtschiff gearbeitet, auf der damaligen MS Hanseatic. Und da habe ich dann meine Leidenschaft für den feinen Service entwickelt. Und dann habe ich irgendwann ein Jobangebot aus der Pfalz bekommen. Und wenn man in der Pfalz lebt, kommt man einfach um den Weinbau nicht mehr drum rum. Und dann habe ich mich mit dem Thema Wein oder vor allem Pfälzerweine intensiver auseinandergesetzt. Und irgendwann hat dann mein Papa angerufen, weil ich hatte halt das Glück, klar, wenn du auf dem Schiff arbeitest, also ich bin 2 Verträge gefahren, ich hatte ja immer noch in Kiel meine Wohnung, die habe ich untervermietet. Und man hatte halt
2 Verträge gehen wie lange?
Ein Vertrag geht immer so 5 bis 6 Monate.
Ja.
Genau, da
bist du dann halt durchgehend auf dem Schiff, 24/7.
Genau, und du arbeitest auch 7 Tage
die Welt
die
und arbeitest, ja.
Ja, genau. Siehst aber, ich sage jetzt mal, im Gegenzug siehst du halt kostenlos die Welt. Also es ist halt so eine Win-Win-Situation. Und du hast halt auf dem Schiff auch nicht wirklich Ausgaben von Miete und Strom und so weiter. Und das ist echt schön. Mhm. Und ich hatte halt das Glück, dass mein Papa sich so ein bisschen um meine Kontoführung gekümmert hat. Und als Tochter nimmt man das natürlich auch total gerne weiter an. So. Und irgendwann habe ich dann in der Pfalz gelebt und dann hat Papa mich angerufen und gesagt, so Katharina, du hast schon 4-stellig für Wein ausgegeben. So, und vorher kannten die das halt von mir gar nicht, dass ich Geld für Wein ausgebe. Und dann meinte ich nur zu Papa, ich so, Papa, ich möchte ja auch mein Sommelier machen. Ich so, dafür muss ich anfangen, Wein zu sammeln. Und sehr so schön. Begann das Ganze tatsächlich. Und gesagt, getan, ich bin jetzt seit knapp 4 Jahren ausgelernt. Wahnsinn.
Ja.
Im Juli 2022 habe ich mein Sommelier fertig gemacht. Also hat schon ein bisschen noch gedauert, bis ich das gemacht habe. Aber 2017 habe ich meine erste Flasche Wein erst gekauft.
Ach krass. Du warst im Deidesheimer Hof in der Pfalz.
Ja, genau. Unten im Schwarzen Hahn habe ich gearbeitet.
Gab es dann eine Person oder irgendein Vorbild oder jemand, der dich von Anfang an geprägt hat oder der gesagt hat, hey, du musst die und die Weine kaufen, damit du irgendwann einen tollen Weinkeller hast? Also irgendjemand,
überhaupt nicht. Nee.
Gesamtatmosphäre, also, Pfalz hat dich so mitgenommen.
Die gesamte, ja, und mein damaliger Maitre vom Deidesheimer Hof, der hat mich auch sehr geprägt. Das fand ich schon Wahnsinn, was der für ein Wissen hatte. Und dann war ich halt dort viel mit den Weinleuten, die halt aus der Pfalz kommen, unterwegs. Wir haben wahnsinnig viele Weine getrunken. Also ich muss dazu sagen, gegenüber vom Deidesheimer Hof hatte Bückling-Wolf noch eine Vinothek. Und Bückling-Wolf, wir sind halt immer da hingegangen. Ich sage immer, es war so meine Feierabendkneipe. So. So. War von vornherein einfach wahnsinnig teuer, aber von vornherein halt mit einer wahnsinnig guten Qualität. Also Bückling-Wolf war so das erste Weingut, das mich geprägt hat, was die Qualität von Wein angeht. Und daran habe ich dann angefangen zu messen.
Findest du, man sollte so einsteigen? Also Birkenwolf Wolf ist ja schon High-End, ist ja mehr oder weniger Riesling-Weltmaßstab, wenn man so möchte. War das eher für dich nicht so ideal, abgesehen vom Geldbeutel, dass es natürlich dann immer noch mal anders reingreift? Aber da gibt es ja auch erstaunlich günstige Weine, gute Weine für einen, für einen etwas schmaleren Taler. Oder sollte man anfangen, sich ganz, ganz weit unten mit Wein zu beschäftigen und langsam über Rebsorten oder rein aus dem Gutsweinbereich sich langsam hocharbeiten?
Ja, spannende Frage. Für mich hat Wein einen Nachteil. Der hat Alkohol und du wirst betrunken. Für andere, also ich bin halt von vornherein eher in die Weinszene gegangen, dass ich sage, bei mir ging es von vornherein auf Genuss. Ne, viele Leute, da geht es ja gar nicht unbedingt auf den Genuss, sondern da geht's, ja, ich werde irgendwann betrunken davon. Das sind halt so, genau, Wirkungstrinken. Das sind halt so zwei unterschiedliche Aspekte, wie gehe ich in den Weingenuss rein. Und ich bin halt von vornherein immer in den Weingenuss reingegangen, dass ich wirklich den Wein verstehen möchte, das Terroir verstehen möchte und auch die Leidenschaft vom Winzer verstehen möchte. So, und dementsprechend, ich finde es nicht verkehrt zu sagen, hey, ich steige einfach mit dem Weingut ein. Man steigt mit dem Weingut ein, wo man persönliche Erfahrung gemacht hat. Kennst du das Wort Sympathietrinker?
Dass man die Weine vornehmlich genießt, wo man das Weingut sympathisch findet.
Ja, genau, genau. Und wenn du den Winzer sympathisch findest, dann schmeckt der Wein ja auch gleich viel besser. Findest du den Winzer nicht so sympathisch, schmeckt dir der Wein halt auch nicht so gut. Und wenn du da dann Weingut hast, wo du sagst, hier passt einfach beides, schmeckt der Wein halt auch viel besser. Und aber auch, du schmeckst dann bei anderen Weingütern, je nachdem, auf welchem Niveau du dich befindest, halt dann auch so ein bisschen die Qualität raus. Ich finde, das ist tatsächlich stimmungsabhängig und personenabhängig. Möchte ich mich mit dem Thema Wein befassen? Ich finde es genauso wichtig, bodenständig weiter zu trinken, ne? Als aber auch auf hohem Niveau zu trinken. So. Ich finde, man muss ja auch nicht immer trinken, man spuckt ja auch einfach wahnsinnig viel aus.
Ist da ein Unterschied für dich bei der Wahrnehmung zwischen Spucken und Trinken? Also hast du das Gefühl, dass beim Trinken nimmst du mehr wahr oder könntest du auch spuckend durchs Leben gehen?
Tatsächlich nehme ich eher durchs Spucken mehr wahr.
Ach!
Ja, weil wenn ich Wein ausspucke, konzentriere ich mich auf den Wein. Wenn ich Wein trinke, mit Leuten hier am Tisch sitze, ist es oft so, dass der Wein gar nicht unbedingt im Vordergrund steht.
Riesenansatz, finde ich toll. Stimmt jetzt, wo du es erwähnst, ist mir so noch gar nicht bewusst geworden. Ich bin halt immer persönlich von dem Ansatz rangegangen, dass ich das Gefühl habe, ich schmecke ein kleines bisschen mehr, wenn ich die Weine runterschlucke, weil ich den Nachgeschmack nochmal anders beurteile und ich mehr Tiefsinn letztlich im Wein sehe, aber die Aufmerksamkeitsschwelle sinkt, wenn ich den Wein runterschlucke und mich in dem Wein vom Gefühl her fallen lasse. Ich analysiere ihn nicht mehr so stark. Jetzt abgesehen davon, dass am 20. Wein wird es dann irgendwann fatal. Also da bin ich auch ganz konsequent am Spucken. Aber ich habe manchmal das Gefühl gehabt, dass ich den Wein intensiver schmecke. Deswegen wollte ich große Weine immer lieber schlucken als spucken. Wenn ich nicht rein aus der Analytik an die Weine rangehe und die irgendwie bewerten muss. Aber es stimmt. Das kann ich bestätigen. Rein aus dem jetzt imaginären Vorstellen, dass wenn man spuckt, man dauerhaft intensiver bei dem Wein bleibt und ihn über die Zeit, wie man ihn schmeckt, das sind ja manchmal 20, 30 Sekunden, ihn intensiver betrachtet.
Ja, also bei mir gibt es ja auch auf der Arbeit. Ich sag mal, ich finde das Thema, wenn man als Sommelier arbeitet oder grundsätzlich zu sagen, es gibt Alkoholverbot, finde ich schwierig, weil das kannst du gar nicht. Wie du schon sagst, es gibt Leute, die schmecken den Wein besser oder intensiver, wenn sie ihn runterschlucken. Und es gibt Leute, die schmecken ihn besser und intensiver, wenn sie ihn ausspucken. Ich finde, das muss den Leuten immer noch selber überlassen werden, ob sie ihn ausspucken oder ob sie ihn runterschlucken, solange sie halt einfach noch ordentlich arbeiten können, ne?
ordentlich so performen und
sich gerne. Genau. Ja. Total. Also es gibt bei mir auch Weine auf der Arbeit, wo ich sage, den will ich jetzt gerade nicht ausspucken. Aber grundsätzlich setze ich mich dann meistens auch kurz hin und analysiere den Wein anders. Aber die Zeit auf der Arbeit hat man halt auch nicht immer. Ne? Mhm. Und deswegen spucke ich dann total gerne, schreibe mir meine kleinen Notizen auf und bin dann intensiver mit dem Wein beschäftigt. Vor allem, wie du schon sagst, nach dem 20. Wein, wenn du 20 Weine runterschluckst, wird es schwieriger, ne?
Klar, ja, ja.
Und wenn du 20 Weine aber ausspuckst, bist du immer noch so konzentriert wie beim ersten Wein, in Anführungsstrichen.
Dürfte es kein Problem sein.
Genau, ja, genau.
Ja.
Und deswegen würde ich sagen,
hattest du deine
Wein. Wie bitte? Ja.
Also pflichte ich dir bei. Dann hattest du deine silberne Plakette in der Kanne irgendwann von Birklin Wolf und wie ging's weiter?
Nach der Pfalz habe ich bei Dirk Luther oben in Glücksburg gearbeitet.
Ja.
Das hat mir sehr gut gefallen. Das war einer mit meiner besten Chefs, die ich je hatte. So viel Verständnis, das war schon echt toll. Also alter Meierhof. Dirk Luther, das würde ich auch jedem empfehlen, da einmal zu arbeiten. Wahnsinnig tolle Crew, sehr familiär. Also ich bin sowieso eher der Mensch, der in Familienbetrieben gearbeitet hat. Mhm. Und danach war ich dann im Kieler Kaufmann. Das war jetzt nicht unbedingt, also da habe ich jetzt nicht viel mit Wein gemacht, sondern da habe ich mich mehr mit Veranstaltungen so ein bisschen auseinandergesetzt. Und dann bin ich halt hier nach Hamburg gezogen. Vor 6 Jahren, habe die Puzzlebar mit eröffnet, habe damit die Weinkarte geschrieben oder mitgeschrieben, also nicht alleine, klar. Und dann bin ich ins Kinnfels und im Kinnfels habe ich den Maximilian Wilm kennengelernt. Und das war meine erste Station, wo ich nur als Jungsommelier gearbeitet habe. Da hatte ich mein Sommelier noch nicht, da wollte ich dann unbedingt mein Sommelier machen. Und durch Maximilian Wilm habe ich die Leidenschaft für Wettbewerbe entdeckt. Also ich war noch nie der Theoriemensch, muss ich dazu geben. Ich war immer so mehr der Praktische. Aber es bringt schon Spaß, sich auf Wettbewerbe vorzubereiten und das Wissen mit anderen Leuten zu teilen. Oder halt auch gegeneinander anzutreten, ne? Also das bringt schon Spaß, so viel Wissen zu haben und Fragen beantworten zu können und aber auch das Wissen weiterzugeben.
Mhm. Deswegen was ja Maximilian dann letztlich damit auch macht, dass er dich inspiriert und dich irgendwie fasziniert hat und dich auf eine Ebene dann gebracht hat, wo du ja auch relativ erfolgreich warst als DWI-Nachwuchs-Sommelier-Gewinnerin letzten Jahres. Dann jetzt auch die Geschichte mit dem Meininger, dem VDP für euer Weinkartenkonzept. Warst du ja binnen kürzester Zeit schon super, super erfolgreich.
Ja, die Leidenschaft habe ich tatsächlich durch Maximilian Wilm kennengelernt. So, er hat mich aber auch wahnsinnig doll gefördert, was das angeht. Das Weinwissen. Er hat sich ja damals, ist er ja auch noch auf Wettbewerbe gegangen und da hatte ich halt das Glück, dass ich mit ihm zusammen lernen konnte. Und dann habe ich mein Sommelier noch gar nicht gehabt, habe ich meinen ersten Wettbewerb mitgemacht. Beim Meininger auch, Jungsommelier, da bin ich gleich bei meinem ersten Wettbewerb ins Finale gekommen. Das war die beste Aktion ever. Ich bin halt echt so ein Prüfungsschisser, ne? Und dann hieß es, ja, Katharina Iglesias ist im Finale und ich so, oh shit, was mache ich? Also es war wirklich die Situation, ich stand im Finale und ich habe im Finale gefragt, ob ich abbrechen darf.
Wirklich?
Ja. Seitdem ist es voll der Insider. Und damals war meine Berufsschule, also die hat mir auch, bei ihr habe ich auch mein Sommelier gemacht, die Yvonne Heistermann. Katharina, jetzt zieh durch. Ich glaube, ich habe 3-4 Mal gefragt, ob ich das Finale abbrechen darf. Hey. Weil ich so nervös war und weil ich niemals damit gerechnet hätte, dass ich so weit komme. Dass mir so eine Situation so auch nie wieder passiert ist, ne, dass ich mich nicht mehr aufs Finale vorbereitet habe. Aber in dem Moment war ich war halt noch kein ausgebildeter Sommelier. Ich brauchte noch so ein gutes Dreivierteljahr, bis ich ein fertig ausgebildeter Sommelier war. Da wäre ich niemals auf die Idee gekommen, dass ich halt ins Finale komme. Und das hat mich maßlos überfordert damals. Das darf man eigentlich auch keinem erzählen.
Ach, durchaus. Rein vom Gefühl. Hast du dich noch nicht bereit gefühlt oder vom Wissen?
Also nein,
brauchtest
überhaupt
du den
nicht.
Schein, um einfach zu sagen, ich bin jetzt Sommeliere oder?
Ja. Für mich brauchte ich tatsächlich, ich brauchte diese Anstecknadel, dass ich fertig ausgebildeter Sommelier bin. Das war aber tatsächlich schon immer so. Also immer, wenn ich mich beworben habe, habe ich mich immer als stellvertretende Restaurantleitung beworben, nicht als Restaurantleiter, weil ich für mich einfach gesagt habe, wenn man Restaurantleiter ist, sollte man auch sein Sommelier haben oder zumindest das Wissen dementsprechend. Und ich habe damals halt einfach nichts gehabt. Na, hab mir vieles selber beigebracht und dann durch Maximilian habe ich das halt so ein bisschen alles intensiver wahrgenommen, mich mehr mit dem Thema beschäftigt. Und dann bin ich ja 2022, da war ich auch noch kein fertig ausgebildeter Sommelier. Da bin ich dann das erste Mal beim DWI angetreten. Das war im Januar 22. Und da bin ich aber direkt Zweiter geworden. Also da habe ich mich direkt auch aufs Finale vorbereitet. So, auch wenn du das natürlich nicht weißt, aber ich wollte nie wieder in die Situation kommen, dass ich im Finale stehe und abbrechen möchte.
Kaum jemand weiß, dass Robert Mondavi und Charles Krug versucht haben, ihrer Meinung nach den einzig authentischen Wein Europas in Kalifornien zu kopieren. Und das war ein Chablis. Und schnell realisieren mussten, dass man zwar die Rebsorte nach Kalifornien bringen kann, dass man die Böden dafür suchen kann, aber dass eines nicht kopierbar ist. Ein Chablis. Diese kristalline Klarheit, diese ausgeprägte Mineralität, geprägt vom gemeritischen Kalksteinboden mit diesem extrem hohen Fossilanteil als Fundament. Man vermag es nicht anderswo, diesen Duft von zarter Kühle, von Zitrusfrüchten, von grünem Apfel, von kreidigen Anklängen. Habt ihr schon mal an Schulkreide gerochen? Ihr habt das Gefühl, ein Chablis im Glas zu haben, von nassen Steinen und von Musselschalen anderswo in ein Glas zu zaubern. Diese Weine sind am Gaumen so wunderbar trocken, so lineal, so straff, so präzise, so salzig. Vom ersten Schluck bis zum langen Abgang. Ja, der typische, ideale Chablis ist kein opulenter Wein, sondern ein stilistisches Lehrstück für Purismus, Herkunftstreue und kalt geprägter Eleganz. Das ist ein perfekter Chablis. Und genau so einen finden wir bei der Maison Drouin, den 2022er Chablis Montemilieu. Ein Meisterwerk. Geboren aus den Kalksteinböden des Premier Cru Weinberges Montemilieu, dessen Name Hügel in der Mitte die historische Grenze zwischen Burgund und Champagner ehrt. Natürlich 100% Chardonnay, natürlich von Hand geerntet, natürlich sanft gepresst, bei 18 bis 20 Grad im Edelstahl vergoren, um die Frische zu bewahren, 8 bis 10 Monate auf der Feinhefe, 13 Volumenprozent, knochentrocken, 6 Gramm Säure. Ich finde das so interessant. Man nimmt die Besonderheit des Hauses Drouin viel zu selten wahr. 1880 gegründet. Es gab einen jungen Mann namens Joseph Drouin, der gerade 22 Jahre alt war, als er in Beaune ankam, die Augen voller Träume und mit einem unerschütterlichen Glauben an Qualität und Eleganz, um ein Weingut zu gründen. Sein Sohn, Maurice, erwarb die ersten Weinberge. Und es war Robert Drouin, der 1960 die verlassenen Hänge von Chablis betrat, das Potenzial der Böden sah und wusste, dass sie wieder Großes hervorbringen können. Seit über 100 Jahren ist Drouin eins der Benchmark-Weingüter des Burgunds. Kaum jemand weiß, dass dem Hause Drouin 1942 von Jacques Chambon 50% Beteiligung an der Domaine de la Romane Conti angeboten wurden, bevor dieser nach seinem Ausschlagen diese Anteile an Henri Leroy, einem Weinhändler aus Auxey-du-Rest, veräußerte. Ich muss, glaube ich, keinem erklären, welches Renommee man haben muss, nicht nur um dieses Angebot zu bekommen, sondern auch um es ausschlagen zu können. Und dies begründet finden wir in diesem Chablis. Ein Meisterwerk, das Chefwinzerin Véronique Bostrouin hier in Flaschen inszeniert. Und wenn man diesen Wein probiert, kann man verstehen, warum der Montemilieu oft mit Grand Cru Weinbergen verglichen und mit seiner südöstlichen Ausrichtung, den steilen Hängen und den optimalen Reifebedingungen die Essenz des Chablis einzufangen vermag. Die Balance von Frucht und Mineralität und vor allen Dingen die Einzigartigkeit des nördlichsten Teil des Burgunds, das näher an der Champagne situiert ist als an der Côte d'Or. Und mit dieser Zwittrigkeit dieser leichten Feuersteinnote, dem Chardonnay, der bekanntesten weißen Rebsorte der Welt, eine ganz eigene Identität verleiht. Daher eine Bitte. Werft wieder mal einen Blick auf Chablis. Werft wieder mal einen Blick aufs Hause Drouin. Nehmt ein großes Glas, gebt dem Wein Zeit. Nehmt gerne etwas Potentes wie eine Lammschulter. Und genießt diese Einzigartigkeit. Vielen lieben Dank dafür. Und ein großes Dankeschön dem deutschen Importeur, dem Handelshaus Schlumberger.
Ich denke, wenn du dann dafür lernst, dich dann auf diesen Wettbewerb einlässt, mit Max zusammen richtig büffelst, gar nicht damit rechnest, dass du ins Finale kommst, dann macht man es ja aus einem gewissen Fun-Fact heraus, wo man einfach sagt, okay, ich mach's mit, ich kriege mal die Atmosphäre mit, ich komme sowieso nicht weit. Und mit dem Augenblick, wo du dann erstmal im Finale bist, wechselt ja komplett letztlich das Mindset, wo dann die Erwartung auch an dich und für dich nochmal eine andere ist. Und beim nächsten Wettbewerb bereitest du dich ja nochmal mit einem anderen Stress vor, oder?
Nachdem ich tatsächlich beim ersten Wettbewerb mitgemacht habe und da im Finale stand und diese Situation so unangenehm war für mich, wie ich das in meinem Leben, glaube ich, noch nie gehabt habe, habe ich mich dann tatsächlich ein bisschen anders vorbereitet. Aber es war immer so, dass ich gesagt habe, okay, jetzt stand ich einmal schon im Finale, jetzt möchte ich das auch weitermachen. Weil das hat irgendwie schon Spaß gemacht, ne? Ich war halt einfach maßlos mit dieser Situation überfordert. Da im Vordergrund zu stehen, so in der Mitte und alle gucken auf dich, das mochte ich noch nie. Und das hat mich ein bisschen überfordert zu dem Zeitpunkt. Und dann fand ich aber auch irgendwie andersrum vom Wissensstandard her, also die Wettbewerbe, die haben ja meine berufliche Laufbahn extrem gefördert. Ne? Dadurch, dass ich halt so, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, so viele Wettbewerbe mitgemacht habe oder da halt auch so ein bisschen erfolgreich war, hat es mein Lebenslauf und meine Karriere schon sehr nach vorne getrieben. So allein, dass ich ja jetzt für Range Rover arbeite, ich einmal im Jahr, da war ich jetzt beim Hamburger Derby. Letztes Jahr habe ich für die das Range Rover Haus gemacht. Da mache ich ja auch für die Lufthansa, verkoste ich für die Business Lounge die Weine für jedes Jahr. Und das sind halt alles so Sachen, die haben mich nach vorne gebracht durch den Wettbewerb. Dadurch, dass ich dann beim Deutschen Weininstitut Erster geworden bin. 24. Und da war halt dann der Ehrgeiz, so 22 bin ich Zweiter geworden, da mache ich nochmal mit. Klar möchte ich dann wieder ins Finale kommen, ne? Und dann hat es einen so ein bisschen den Ehrgeiz gepackt, jetzt war ich Zweiter, jetzt möchte ich aber auch Erster werden. So.
Wie hältst du das Wissen, was du dort erfahren hast, am Leben? Also wie bildest du dich fort? Und du wirst dich ja wahrscheinlich so 3-4 Monate vor den Wettbewerben richtig krass damit auseinandersetzen, reinknien, lernen und so weiter. Aber es ist ja schade, wenn es nach den Wettbewerben, wo man so richtig tiefen wissend in diesem Thema ist, wenn das irgendwie ja verfliegt, die Weinwelt ändert sich auch. Wie kannst du dann dein Wissen up-to-date halten?
Ja, also es war schon so, dass ich jeden Tag meine 4 bis 6 Stunden gelernt habe.
Krass, oder?
Also das war, und als ich mich auf die Sommelier Trophy vorbereitet habe, da habe ich sogar 2 Wochen Urlaub genommen und jeden Tag meine 12, 14 Stunden gelernt. Ob das jetzt sinnvoll war, mir hat es persönlich extrem viel gebracht, so viel zu lernen und so viel zu wissen. Das habe ich tatsächlich durch Karteikarten gemacht, tagtägliche Wiederholung. So.
Okay.
Und was mir mal
Händisch oder online? Also bist du da eher der online, der digitale Typ oder der analoge Typ?
Ich habe mal für meine Sommelier-Ausbildung damals das händisch geschrieben, aber für die Wettbewerbe habe ich über 1500 Karteikarten. Das habe ich dann auf dem PC gemacht, weil das kannst du gar nicht mehr händisch machen. Und da habe ich eine Karteikarten-App, die ist echt gut. Da kannst du dann selber einstellen, ob diese Frage in 2, 3 oder 4 Tagen wieder wiederholt wird. Und dadurch hast du durch ständige Wiederholungen, merkst du dir halt dann auch die Sachen. Und das Wissen kann ich in der Winebank tatsächlich ziemlich gut anwenden oder viel Wissen. Weil die Leute interessiert es, also da interessiert halt auch Nerdwissen. Und das bringt halt Spaß.
Sind ja manchmal eben auch die kleinen Geschichten dieses Nerdwissen, was das so auskleidet. Und wenn du das so ganz easy aus der Hose gespielt präsentieren kannst, ist das schon großartig.
Ja.
Und dann irgendwie, selbst mit Zahlen arbeitest, also deine, keine Ahnung, 15.000 Hektar Schweizer Größengeschichte, wenn du da dann nochmal aus dem Nichts heraus, wie groß Wallis ist oder wie groß Graubünden ist oder so, damit dann brillieren kannst, ohne dass es verkopft klingt, dann ist das schon
ja, cool. Total. Und das ist halt das, was Spaß bringt. Und das nehmen die Mitglieder tatsächlich auch wahnsinnig gut an.
Welche App ist das? Ist es Anki?
Ja, genau.
Es ist wirklich die beste, ne?
Ja,
also
total.
Anki ist großartig. Empfehlung für jeden, der es nicht kennt. Gibt's kostenlos sogar für einen PC und fürs Handy. Der kostet, glaube ich, einmalig 30 Euro oder so. Und man kann... Ja, auch wenn du liest, wenn du im Netz liest, kannst du sagen, okay, den Begriff will ich mir in Anki speichern und kannst dann abrufen mit verschiedenen Themen, mit verschiedenen Unterteilungen. Du kannst Karteikarten auch hochladen. Also ja. Wir verdienen jetzt nichts an der App, daher können wir gerne die Werbung dafür aussprechen. Aber jemand, der damit lernen möchte, riesen Empfehlung.
Total, total. Vor allem, du kannst halt die Karteikarten auf dem PC schreiben und auf dem Handy lernen. Das ist halt das, was mir immer extrem viel Arbeit abgenommen hat. Ausarbeitung habe ich halt immer am PC gemacht und Lernen und Wiederholung auf dem Handy. Bin ich halt immer spazieren gegangen an der Ostsee am Strand und habe Karteikarten gelernt.
Sehr schrecklich, hör auf.
Viel lustiger, ich habe mir Kopfhörer in die Ohren gesteckt und habe laut geredet, damit die Leute denken, ich telefoniere.
Sehr schön, super. Dann am besten noch ein Glas Wein in der Hand.
Immer Selbstgespräche geführt. So kann ich tatsächlich für mich am besten lernen, indem ich es laut ausspreche.
Und bewege. Also das vergessen auch viele, dass man durch die Bewegung Sachen doch mal anders initiiert, memoriert, als wenn man irgendwo am Tisch steht oder gegen eine Wand schaut. Durch dieses Bewegen verarbeitet man die Informationen ganz anders und implantiert die ganz anders. Also daher bewegen, das ist das Beste, was du gemacht hast. Glas Wein in der Hand fehlte nur beim Spazierengehen.
Nee, dann war meine Konzentration immer weg. Aber tatsächlich, wenn ich so Nerdwissen gelernt habe, die Appellation beispielsweise vom Napa Valley, dann habe ich es mir immer aufgeschrieben. Also ich habe auch immer ein Buch und einen Stift dabei gehabt. Weil ich musste das 20 Mal aufschreiben, damit ich es dann im Kopf drin habe.
Wo fängt es an und wo ist es wirklich schräg nerdig? Also fängt es bei dir wirklich bei dein Lernen der einzelnen Appellationen, bei den Herkunftsarten, keine Ahnung, von welchen Eltern Riesling abstammt oder bei der Weinherstellung? Ist das bei dir der Anfang oder ja, und wo endet das? Endet das dann bei, welche Hefestämme kann man nehmen, um welche Aromen zu erzeugen? Also wie ergibt sich dein Spektrum dabei, wenn du für einen Wettbewerb lernst?
Das ist tatsächlich ziemlich breit. Also ich mag Nerdwissen, wenn ich ehrlich bin. Ich finde Nerdwissen auch unglaublich wichtig, weil durch Nerdwissen merkst du, wo deine eigene Leidenschaft halt auch steckt und wo halt andere eine Leidenschaft für haben. Mhm. Und da kann man halt eigentlich nur voneinander profitieren. Und es ist schon schön, wenn du wirklich so auch Wettbewerbsvorbereitung machst und dann habe ich meistens mit 2, 3 anderen Leuten zusammen trainiert und dann haben wir jeder Tests füreinander geschrieben. Und wenn du dann das Wissen hast oder halt auch Fragen da hast, die du nicht beantworten kannst, die dann ein anderer beantworten kann und man darüber redet, finde ich das schon unglaublich schön und unglaublich spannend. So. Mhm. Das ist, ich glaube, ein Ende gibt es da nicht.
Nee, das ohnehin nicht. Das ist ja beim Wein irgendwo das Schöne. Dann wahrscheinlich auch im Lebenslauf oder in der persönlichen Entwicklung. Du hast jetzt einen mega Standort für dich selber gefunden. Gibt es irgendeinen Ort, wo du gerne mal Wein empfehlen würdest? Also irgendeinen Traumladen, wo du selbst mal nur für einen Tag reinsneaken würdest und sagen würdest, boah, das wäre schon
cool. Nee, tatsächlich habe ich in der Winebank meinen Traumladen gefunden.
Ehrlich?
Also ja, total. Ich könnte mir nirgendwo mehr anders vorstellen zu arbeiten.
So. Echt auch nicht irgendwie im keine Ahnung, Norma, Geranium?
Nee, überhaupt nicht. Also ich will nicht sagen, es interessiert mich nicht, aber es ist für mich ein ganz anderes Arbeiten. Da müsste ich halt so ein bisschen, in der Winebank kann ich meine Leidenschaft leben lassen, da kann ich meinen Charakter ausleben lassen, da kann ich das Persönliche, das Herzliche ausleben lassen. Das kann ich dann den ganzen Sterne-Gastronomien gar nicht mehr. So, da bist du von vornherein auf eine gewisse Distanz zusammen mit den Gästen und die Gäste erwarten was von dir. Und bei uns, was wir halt haben, bei uns gibt es keine Erwartung, sondern es ist im Endeffekt, man teilt die Freude miteinander. So, es ist ja auch nicht so, dass ich jetzt beispielsweise meine Gäste bedienen muss, sondern die wissen, wo die Weingläser stehen, die wissen, wo die Wassergläser stehen. Sie können sich alles selber nehmen, ohne dass es unangenehm wirkt. Weißt du? Und so ist es halt, und diese Leidenschaft und dieses Miteinander, was du eher bei uns unten hast, das finde ich halt wahnsinnig schön und das finde ich richtig toll.
Klingt einfach richtig, richtig toll.
Ja. Ja, nee, in der Winebank habe ich schon so ein bisschen mein Traumladen gefunden.
Wurdest du durch irgendwas inspiriert? Also hattest du mal irgendwie einen Laden, der ähnlich war wie die Winebank? Weil du konntest ja nicht eine andere Winebank fahren, weil ja keine andere Winebank irgendwie Service hat. Also musst du ja irgendwo eigenkreativ das Ganze mit initiiert, beziehungsweise jetzt in dieser Art perfektioniert haben, wie du es hast. Gab es da mal eine Weinbar, einen Weinladen, der dich nachhaltig begeistert und beeindruckt hat?
Nee. Also, das ist eigentlich total, total verrückt. Also, ich bin halt mit meinen Aufgaben in der Winebank selber gewachsen. Damals war es halt so, die Winebank war für mich ganz weit oben und ich war ganz weit unten. So vom Standard her, wie ich mich gesehen habe und wo ich die Winebank gesehen habe. Und ich habe damals ein Jobangebot bekommen von der Winebank. Und wenn ich ehrlich bin, ich hätte mich niemals in der Winebank beworben, weil die Winebank halt für mich 5 Stufen zu hoch war. So, da habe ich gedacht, okay, da brauche ich erstmal Erfahrung. Wenn du aber dann ein Jobangebot bekommst, dann überlegst du es dir doch nochmal, ob du nicht doch anfangen möchtest, in so einem Laden zu arbeiten. Und damals habe ich angefangen als zweiter Sommelier. Und dann hat mir ziemlich schnell der Metro-Sommelier gesagt, dass er die Winebank verlassen wird. So, und dann gab es für mich 2 Optionen. Lässt du dir jemanden vor die Nase setzen? Weil ich bin ja eigentlich nur wegen ihm gekommen, weil ich halt was von ihm lernen wollte. Oder ist es so, dass du dir einfach selber den Rest zusammen mit den Mitgliedern beibringst? Man darf nicht vergessen, die Winebank, klar, es ist ein Private Member Club, das Wissen ist wahnsinnig weit oben. Und ich bin ja eigentlich erst ein halbes Jahr ausgelernter Sommelier. Ne? Das sind so unterschiedliche Faktoren, die man sich ja so ein bisschen vors Auge setzt. Dann war es aber so, dass ich dann überlegt habe, okay, wen möchtest du dir vor die Nase setzen, dass du was von ihm lernst? Na, das ist ja auch wahnsinnig wichtig. Und dann habe ich aber ein gutes halbes Jahr eine Übergabe gehabt, dass ich dann gesagt habe, okay, eigentlich möchte ich es jetzt mal alleine ausprobieren. So, und dann hat der Clubmanager ein halbes Jahr später zu mir gesagt, eigentlich dann so nach einem Jahr zu mir gesagt, du Katharina, ich werde auch die Winebank verlassen. Dann war ich im ersten Moment so, boah, doof.
Dann so habe ich mir das nicht ausgemalt.
Nee, genau, das war so, oh nee, bitte nicht. Mhm. Johannes Leusch, das ist für mich auch eine unfassbar prägende Person in meinem Leben. Mhm. Und dann habe ich aber gesagt zu meinen Gesellschaftern, ich brauche jemanden, ich möchte das nicht machen. Dann haben sie mir jemanden gebracht. Dem habe ich aber nach 3 Wochen gesagt, bitte komm morgen nicht mehr zur Arbeit. Ich möchte nicht mehr. Oh. Und dann habe ich gesagt, jetzt mache ich es alleine. Und so ist es dann halt eigentlich gekommen, dass ich dann mir meine Sachen so ein bisschen, weißt du, ich sage immer, wenn ich jemanden rausschmeiße, gibt es 2 Optionen, ich muss mich um Ersatz kümmern oder ich muss es selber machen. Mhm. So, und dann habe ich es halt selber gemacht, ja. So, und dann habe ich mir halt vieles auch selber beigebracht. Man muss aber dazu sagen, dass ich eine unfassbar tolle Gesellschafterfamilie habe und die mich auch wirklich zu 1000% unterstützt haben bei all meinen Dingen. Sie haben halt immer gesagt, Katharina, probier aus. Wenn es nicht funktioniert, mach es einfach nicht nochmal. Es gab einmal eine Situation, da war ich echt nicht happy und dann hat mich der Senior angerufen und hat zu mir gesagt, Katharina, steh auf, richte deine Krone und geh weiter. Und das hat mich sehr geprägt. Und seitdem denke ich halt, man kann alles zusammen schaffen. Hauptsache, man redet darüber. Und das funktioniert tatsächlich auch. So, und deswegen kann ich mir auch nicht vorstellen, mehr woanders zu arbeiten. So, weil ich halt großartig. Auch echt so ein bisschen, ich will so ein bisschen sagen, schon so ein bisschen blindes Vertrauen von denen habe. Und meine Freiheiten habe und halt auch alles ausprobieren kann, was ich ausprobieren möchte. Ich muss halt nur schauen, dass es am Ende funktioniert.
Ja.
So. Ja. Und das ist wirklich toll.
Es ist einfach schön, dann auch kreativ sein zu können, sich ausleben zu können, deine eigene Weinkarte aufbauen zu können, zu sagen, okay, jetzt bin ich halt, keine Ahnung, Bordeaux inspiriert und dann Knien wir uns da halt rein oder ich nehme halt die Süß... Warum stehen die Süßweine am Anfang? Also gibt es da einen Grund für? Oder war es einfach nur Verzweiflung, dass du es hinten rangeklatscht, nicht toll fandest und dachtest, dann verkaufen sie sich doppelt nicht und damit wenigstens irgendwas läuft?
Nee, tatsächlich waren die Süßweine damals in der Weinkarte ganz normal eingebaut.
Okay.
Die waren halt zusammen mit den Trockenen so ein bisschen durchmischt. Und das wollte ich nicht mehr und da wollte ich dann einfach die Süßweine ganz an den Anfang stellen, weil wenn ich Süßweine trinke, dann trinke ich die zum Aperitif.
Okay.
So, zumindest bei mir halt unten in der Winebank, weil du hast halt kein Tageslicht. Das heißt, wenn du was Süßes trinkst, dann eher zum Anfang als zum Ende, weil wir ja nicht unbedingt eine großartige Speisekarte haben, sondern wirklich da einfach nur die paar kalten Produkte haben. Ein bisschen was Warmes haben wir da, aber dazu trinkst du eher dann trockene Weine. Und deswegen habe ich dann irgendwann für mich gesagt, komm, wir packen die Süßweine einfach vor die Champagner, weil es halt ja schon nochmal als Aperitif ein anregendes Getränk ist, wenn du von draußen reinkommst, vom Warm ins etwas Kühlere.
Und diese Geschmackspräsenz dich nochmal einfängt und...
Ja, genau.
Dich anders fesselt, als wenn du dich auch jetzt gleich in, ich sag mal, einen komplizierteren oder opulenteren trockenen Wein irgendwie begeben musst.
Ja, genau. Und so ein Cabbie ist ja eher so ein bisschen was Leichteres mit 7% Alkohol, ja, wo du nicht großartig von vornherein viel nachdenken musst, sondern du kannst dich so ein bisschen dann in die Weinwelt begeben oder in das Verkosten, in das etwas Komplexere. So. Mhm. Obwohl auch da gibt es natürlich auch wahnsinnig komplexe Weine, ne? Also nichts Falsches hier sagen.
Naja, auf keinen Fall. Nein, das ist, aber ist das nur Wein oder gibt es irgendeine andere Leidenschaft, flüssige Leidenschaft in deinem Leben? Also, keine Ahnung, Sake, Spirituosen?
Nee.
Liebst, weil gerade für die Wettbewerbe, da musstest du dich ja in alles auch reinknien
und vertiefen
und die ganze Spirituosenwelt mit jedem einzelnen Dorf in Schottland irgendwie da auch auf Dutzkurs gehen. Hatte ich da irgendwas berührt oder war das, man kommt ja selten persönlich zu allen Produktionsstätten und man muss es ja trotzdem lernen, also man versucht sich ja damit dann irgendwie zu identifizieren, aber dann denkt man ja so bei mancher, ja eben gerade Spirituose, was dort in dem Teil der Erde auch, will ich eigentlich, aber dich hat nichts irgendwie davon wirklich berührt, also die vergorene Stutenmilch aus der Mongolei war nicht unbedingt dein Favorit.
Nee, überhaupt nicht. Also, es war Spirituosen. Ich habe ja auch damals die Puzzlebar mit eröffnet und mich da ein bisschen mit Spirituosen befasst. Die Welt hat mich persönlich einfach noch nie abgeholt. Meine Welt ist die Welt des Weins. Und da fühle ich mich wohl. Und bei den anderen Spirituosen überlasse ich den Leuten, die dort ihre Leidenschaft haben, weißt du? Ich sage mal, ich kann auch nur Weine verkaufen oder Weine rüberbringen, wo ich selber hinterstehe. So, wo ich selber sage, das ist eine gute Qualität oder das ist das, was ich gerade gern trinke oder was ich gerade gern empfehle und so weiter. Und da ist in Spirituosen halt nicht direkt meine Leidenschaft drin. Weswegen ich mich da einfach wahnsinnig schwer mit tue. Und das überlasse ich dann den Leuten, die da ihre Leidenschaft haben.
Und Tee und Kaffee und solche Sachen? Also bist du da?
Finde ich auch spannend, aber ja, das Problem ist, dass ich das ja bei mir auch gar nicht so richtig ausleben kann. Wobei, es stimmt auch nicht ganz. Theoretisch könnte ich mich ja mit Kaffee und so weiter intensiver beschäftigen, eine neue Kaffeemaschine holen und so weiter. Aber es ist so ein bisschen die Frage, möchtest du das? Wird es bei mir angenommen? Nee, wird nicht. Und dann gehe ich tatsächlich da eher komplett in Wein auf. Mhm. So, ein Teesommelier, ja, kann man machen. Aber da muss ich zugeben, interessiert mich Wasser noch mal ein bisschen mehr. Auch wenn ich mich früher mal darüber lustig gemacht habe, aber es ist schon spannend. Also ich fand's immer wahnsinnig spannend in den Läden, wenn die Leute zu mir gesagt haben, ja, ich habe eine Sulfitallergie, aber mein Lieblingswein ist ein Süßwein. So. Und ja, dann habe ich halt auch oft
schwierig,
gesagt,
ne?
Ja, läuft genau, nicht so. Genau. Und dann war es halt auch oft so, dass ich das Wasser hat ja viel mehr Schwefel als Wein oft. So, wo ich dann einfach gesagt habe, ja, wenn Sie eine Sulfitallergie haben, dann sollten Sie vielleicht mal darauf aufpassen, was für Wasser Sie trinken. So. Und darüber haben sich die Leute halt ja nie so richtig Gedanken gemacht. Und das finde ich einfach faszinierend, weil Wasser ist ja tatsächlich ein sehr großes Thema. Ich habe mich früher auch mal darüber lustig gemacht, muss ich zugeben. Aber eigentlich ist es wahnsinnig spannend und komplex. Dass ich eher sage, da würde ich nochmal was machen, aber so richtig bin ich im Thema Wein drin.
Ich finde, man muss es immer mit dieser gesunden Harmonie angehen, aber man kann nicht nur in seinem eigenen Mineralienhaushalt wahnsinnig viel steuern. Man kann auch die Weine wahnsinnig beeinflussen. Oder,
total.
Und witzigerweise hat der Maximilian Riedel mich darauf gebracht, und das habe ich vorher niemals so betrachtet, Wasser aus verschiedenen Gläsern ist total schräg. Und ich habe das dann, nachdem ich auch einen Podcast mit ihm hatte und er sagte, ja, Wasser ist ein Riesenthema, habe ich das ausprobiert. Und Wasser aus verschiedenen Gläsern ist eine der schrägsten Sachen, die es gibt. Wenn man das Wasser ganz unterschiedlich nicht nur riecht, also in diesem Geruchslosen riecht, sondern auch unterschiedlich natürlich haptisch wahrnimmt oder gustatorisch wahrnimmt. Und das macht wahnsinnig viel Spaß. Und dann eben auch mit dem Wein. Also da sollte nicht unterschätzt sein. Erfordert aber, finde ich, ein Vielfaches mehr an Sensibilität, das an die Kunden und Gäste nahezubringen, dass du nicht irgendwie überschräg wirkst und dieser Spaßgedanke eigentlich verloren geht. Wenn du ja ganz schnell anfängst, dann irgendwie zu belehren oder irgendwie zu erklären und das manchmal zu verkopft wird.
Ja, das ist korrekt. Und da hilft aber meiner Meinung nach die Duzkultur, wenn du Wissen weiterbringen möchtest, ohne die Leute zu belehren.
Ja, stimmt.
So, das ist dann erzählst du denen auf einer ganz anderen Ebene was über bestimmte Produkte oder was über Länder oder. Na, und da finde ich das wieder gut zu sagen, hey, wir duzen uns, weil dann kannst du halt alles, was du an Wissen hast, ja, weitergeben. Weil dann fühlt sich keiner
Ebene
belehrt.
Weg und erzählst es wie ein Freund, genau.
Genau.
Und gerade wenn du durch dieses Sie eine respektvolle Distanz hast, wirkt dann ein Erklären nicht selten wie ein Belehren und dann, nee, stimmt, hast du recht.
Ja, und
super Ansatz, toll.
Das ist es halt, was es dann nochmal ein bisschen einfacher macht, auch das Wissen weiterzugeben, was man hat.
Ja. Cool. Wow. Nee, toll. Also schön, wie man so seine Ansätze dann auch irgendwo verändern kann und dann eben auch eine Rechtfertigung letztlich in deinem Tun oder in der Art, warum du das so praktizierst, dann irgendwo findet. Mega.
Ja.
Cool.
Ja.
War das immer, dass du Gastro machen wolltest oder gab es mal einen anderen Berufswunsch? Oder wenn du heute umschulen dürftest, was würdest du,
nee,
was
überhaupt
würdest
nicht
du sein, wenn ich?
Nee, ich bin tatsächlich mit dem glücklich, was ich bis jetzt für mich erreicht habe. Ich habe damals im Garni Hotel gelernt, weil ich habe nach der Realschule habe ich meine Ausbildung begonnen. Und ich habe mein Praktikum gemacht im Steigenberger in Kiel und an sich hat mir das Arbeiten Spaß gemacht, nur damals die Leute da nicht. So, und ich war wirklich nie der theoretische Mensch früher als Jugendlicher. Und deswegen habe ich mit 16 meine Schule verlassen, also den Realschulabschluss dann gemacht und bin dann direkt in die Lehre gegangen in einem Garni Hotel im Berliner Hof. Und das hat mich sehr geprägt. Also die Arbeiten, also das Miteinander dort tatsächlich, das war wahnsinnig faszinierend. Das Arbeiten hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und danach bin ich halt dann in Kieler Kaufmann gegangen und bin da dann direkt aber schon in die Bankettleitung reingegangen.
Wow.
Und das war für mich wahnsinnig prägend. Und das sind halt alles familiengeführte Betriebe. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch nie in einem großen Unternehmen gearbeitet. Immer familiär, ein schönes Miteinander, eine schöne Harmonie untereinander. Und da waren wir, und da war ich auch, also bei den Kollegen damals, es war schon, ich fand es damals total toll, mit 19 gesiezt zu werden und mit Frau Iglesias angesprochen zu werden. So. So, ich finde, als Jugendlicher ist es nochmal was anderes. So. Aber da waren wir auch immer sehr spaßig miteinander unterwegs. Also das Arbeiten in der Gastronomie hat mir schon immer Spaß gemacht. So, und dann wollte ich mich halt, seitdem ich in der Pfalz gelebt habe, mit dem Thema Wein mehr befassen. Und als ich dann in der Ausbildung zum Sommelier war, habe ich auch direkt gesagt, okay, jetzt mache ich die Ausbildung, jetzt kann ich auch als Restaurantleiter arbeiten. Dann habe ich im Gourmet-Restaurant direkt als Restaurantleiter und Sommelier gearbeitet, habe aber dann ganz schnell gemerkt, dass mich der Posten Restaurantleiter gar nicht mehr so interessiert, sondern ich mich nur noch auf Wein spezialisieren möchte, sondern nur noch als Sommelier arbeiten möchte. Und dann kam die Winebank. Und noch mehr als in der Winebank, ja. Zu arbeiten geht halt gar nicht.
Next Level Winzer wäre auch keine Option.
Nee.
Selber mal Wein machen oder wenn Schleswig-Holstein jetzt bald Weinbaugebiet Nummer XY.
Man darf es halt auch nicht so aussprechen, aber ich sehe in Schleswig-Holstein nicht die Qualität des Weins, wie es die Pfalz kann, wie es die Mosel kann, wie es der Rheingau kann und die ganzen anderen Anbaugebiete hier in Deutschland. Schleswig-Holstein ist gut für Getreide, ist gut für Obst. Lass uns die Sachen machen, die wir können. So. Warum Piwi? Ja, damit wir sagen können, wir haben hier in Schleswig-Holstein Weinbau, aber die Piwi-Rebsorten sind halt nochmal was anderes als die natürlichen Rebsorten, wie Riesling, Burgunder und so weiter. Und bis wir das anbauen können oder bis wir da soweit sind, sind locker bestimmt nochmal 50 bis 100 Jahre vergangen. So, und da bin ich tatsächlich eher so, dass ich sage, ich mag das Klassische. Ich bin so ein klassischer Weintrinker, wenn ich das so formulieren darf.
Das sieht man ja letztlich auch an der Prägung deiner Karte, also mit Bordeaux, Riesling, Süßwein,
ja,
dass du
ja
da klassisch bist.
Ja.
Aber Winzerin nicht, kein
nee.
Thema.
Mm-mm.
Okay. Weil die arbeiten ja auch viel. Also daher, das hättest du ja auch.
Total. Total. Also ja. Ich habe auch mal eine Frage gehabt, was ist eigentlich besser, in der Großstadt zu arbeiten, die nichts mit Wein zu tun hat, oder in einem Anbaugebiet zu arbeiten. Ich habe in der Pfalz gearbeitet und es ist toll. Also durch die Pfalz habe ich halt meine Leidenschaft entdeckt, wo ich gar nicht wusste, dass ich die überhaupt habe. Und es ist aber so, dass man in der Pfalz halt nur Pfälzer Wein verkauft. Zumindest Großteil, über 90%. Und in den Großstädten ist es halt so, hier in Hamburg sind wir halt auf viele Sachen spezialisiert. Wir haben eine ganz, ganz tolle Burgunderweinkarte. Wir haben wunderbare Weine aus der neuen Welt, aus Kalifornien. Wir haben ein bisschen was aus Washington, Chile, Argentinien. Natürlich haben wir einen Großteil aus Deutschland. Ich meine, bei uns auf der Weinkarte sind 9 der 13 Weinanbaugebiete vertreten. Und das ist halt total schön. So, und das ist das, wo ich sage, das bringt Spaß, diese Vielseitigkeit, diese Vielschichtigkeit. Und wenn ich Winzer machen würde, natürlich, ich finde es wahnsinnig spannend, sich damit zu beschäftigen. Ich könnte mir auch vorstellen, mal ein halbes Jahr so ein Praktikum zu machen, das schon. Aber sich nur komplett damit zu befassen, da mag ich das dann doch lieber, als Sommelier zu arbeiten und dem Gast den richtigen Wein zu empfehlen. So, egal wo der herkommt. Und halt aber vielleicht auch einfach den Gast zu überraschen.
Ja, es hat schon eine ganz eigene Faszination. Mittelrhein, Hessische Bergstraße, Sachsen, Saale, Unstrut, sind das die vier, die fehlen?
Ja.
Okay. Warum? Also warum fehlen die? Weil du da noch nichts entdeckt hast? Oder weil die keiner trinken will? Oder weil keine Gründe, weil die anderen genug haben? Oder was müssen die tun, um mehr Präsenz zu bekommen? Weil es ist ja witzig eigentlich, dass ich zufällig genau die...
Ja, also, was müssen sie machen? Komisch. Also, ja.
Warum hast du sie nicht? Also, weil gerade so Mittelrhein gibt es ja wirklich. Ich will es nicht unbedingt Sachsen, Saale, Unstrut sagen, weil ich da jetzt natürlich aktiv lebe und dann einen anderen Einblick habe. Aber Mittelrhein.
Doch, ich habe hier auch Gusseck bei mir zu Hause. 16% Alkohol, Weißburgunder.
Sie verändern sich gerade und gehen in eine Richtung 12,5-13 Volumenprozent. Das war wirklich in der Tat nicht ein Problem. Das war deren Charakter, der Wein. Und dadurch waren die Imposanten, passten eigentlich auch in die Zeit um 2000 bis 2010. Und haben es jetzt aber auch gelernt, davon wegzugehen von dem Alkohol, was ich ganz, ganz, ganz interessant und gut finde. Also nicht zuletzt dank des neuen Kellermeisters auch, der da diesen Weg geht. Also der nächsten Generation so mehr oder weniger. Und ja, aber ein tolles Haus, also interessant. Aber jetzt
ich mag das tatsächlich auch total gerne, ne? Also ich habe die ja auch noch hier. Ich war damals mal mit einem Sommelier-Kollegen, der kommt auch aus der Ecke. Und da haben wir mal so eine kleine Saale-Unstrut-Tour gemacht. Ich muss zugeben, ich kann dir gar nicht sagen, warum ich die nicht auf der Karte habe. Wahrscheinlich, weil ich mich damit zu wenig auskenne. So, weil ich mich noch nie so richtig komplett damit beschäftigt habe, weil da wird es mit Sicherheit auch unfassbar tolle Winzer geben mit Leidenschaft, mit ganz, ganz tollen Weinen. Ich habe sie vielleicht einfach nur noch nicht probiert, so, bei den anderen Anbaugebieten ist es halt so, dass ich schon so 5 bis 10 Winzer drauf habe. Bei Saale-Unstrut-Sachsen würde ich es jetzt schwierig finden, allein so viele Winzer aufzuzählen. So. Mhm.
Ja, es ist, man kann auch nicht immer alles haben und ja. Manchmal ist es auch besser, irgendwie einen Schwerpunkt zu haben, sich darauf zu konzentrieren und das intensiv zu leben, als so aus jedem Dorf irgendwie eine Kuh zu präsentieren, nur damit man das irgendwie auf der Karte hat. Und es fehlt manchmal einfach so dieser Moment, dieses Intro, wo man eine Identifikation, eben auch ein Gefühl für dieses Gebiet oder die Weine da heraus hat, dass man die mit einer gewissen Leidenschaft dann irgendwo lebt. Denn letztlich sollte man es ja auch leben, nur um sie auf die Karte zu schreiben, macht das ja dann auch irgendwo keinen Sinn. Ich glaube, eigentlich das Schönste ist, man braucht noch Ziele.
Ziel, alle 13 Anbaugebiete zu verstehen.
Genau, ja, das machen ja auch einige, aber die dann eben auch zu leben. Hast du sonst noch Ziele und Wünsche und irgendwelche Vorhaben in nächster Zeit oder in Perspektive?
Ja, gute Frage. Also es ist so schön, ich fühle mich wahnsinnig wohl bei mir im Laden. So, und bin da einfach wahnsinnig glücklich, dass ich mich da auch noch in den nächsten 10 Jahren sehe. So. In der Winebank. Und alles, was ich halt machen möchte, kann ich alles in der Winebank umsetzen. So, da gibt's halt für mich keiner, der sagt, nee, Katharina, das können wir jetzt nicht machen, sondern die sagen, klar, mach's. Have fun, so ungefähr. Und das ist halt schön, dass ich sag, nee, eigentlich sehe ich mich da auch noch in 10 Jahren in der Winebank.
Danke, liebe Katharina. Für dieses besondere Gespräch, für deine Lebendigkeit, für deine Liebe zum Wein, für deine Begeisterung, andere Menschen zu begeistern. Man konnte es so wunderbar spüren. Danke auch dafür, dass du uns einen Einblick in deine Welt geschenkt hast, die ja normalerweise uns unzugänglich ist, weil wir keine Clubmitglieder bei der Winebank sind. Großartig, was ihr dort inszeniert. Großartig, wie ihr Wein, wie ihr Gastronomie, wie ihr diese Clubkultur lebt. Und dieses für einen Moment mitzuerleben, ist ein Geschenk. Vielen lieben Dank dafür. Und so sehr ich mich über dich als Gästin freue, freue ich mich auf die kommende Woche, auf den nächsten Freitag. Denn da heißt es auch wieder, nach dem Freitag ist vor dem Freitag, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Und nach der aktuellen Episode gibt es die nächste Episode. Und das ist dank unseres Partners möglich, der Schlumberger Gruppe, die uns seit jetzt schon über einem Jahr unterstützt und begleitet. Sie und die Handelshäuser Consiovini, Schlumberger, Segnitz und das Privatkundenportal Bremer Weinkolleg steht uns händisch und wirtschaftlich zur Seite. Ja, und dank Ihnen haben wir nächste Woche wieder eine Sonderfolge. Alle 2 Monate haben wir einen ganz besonderen Gast unter dem Motto Sommelier and Friends. Und eine der nahezu alle Sommelier am meist berührendsten Winzervereinigungen ist der VDP. Eine VDP hat eine Geschäftsführerin, eine ganz besondere Frau. Ich freue mich auf die kommende Woche und ich freue mich auf die großartige Theresa Olkus.
Ich bin Bernd Möhrmanns, Mitglied der Weinbank Hamburg, beschäftige mich in den letzten Jahren intensiver mit Wein und bin leidenschaftlicher Genießer. Für mich ist es eine große Ehre und ich freue mich heute auch ganz besonders, euch jemand vorzustellen, der für mich das Herzstück unserer Weinbank ist. Das ist Katharina Iglesias. Katharina ist unser Sommelier, unsere Clubmanagerin, aber das beschreibt eigentlich nur einen Bruchteil von dem, was sie dort wirklich ist. Sie ist für uns eine Gastgeberin mit Leib und Seele und vor allem ein Mensch, den man einfach gern um sich hat. Sie hat auch ein tolles Gespür für Menschen, für die Stimmung, für den richtigen Moment. Und daher fühlt man sich sofort wohl. Das ist nicht nur professionell, die ist einfach präsent und sie kümmert sich. Und das meine ich auch so wortwörtlich. Eine ihrer größten Stärken ist neben dem Fachwissen und Organisationstalent und Durchsetzungsvermögen etwas, was man nicht lernen kann. Eine echte, mitreißende Fröhlichkeit. Was mich immer wieder beeindruckt, mal abgesehen von ihrem immensen Weinwissen, ist eben diese ehrliche Fröhlichkeit, mit der sie jeden Raum füllt. Du sitzt irgendwo, sie kommt dazu und es ist einfach lustiger, ansteckend. Ich finde, egal, was dich vorher beschäftigt hat, wenn sie dazu kommt, dann ist es fröhlich und du denkst nicht mehr darüber nach. Aber neben diesen Dingen ist für uns Weinbanker das natürlich auch der Fachwelt aufgefallen. Und sie hat aufgrund ihres Fachwissens mehrfach Preise gewonnen. Zwei Sachen sind mir in Erinnerung. Das ist 24 den Gewinn des DWI Sommelier Cups. Und für uns Weinbanker natürlich ganz wichtig, jetzt im April von Meininger und dem VDP, dass die Weinbank für ihr bestes Weinkonzept ausgezeichnet wurde. Katharina hat eben eine großartige Weinkarte aufgebaut, davon profitiere ich ja auch. Und das ist das Werk von Katharina und diese Leidenschaft, die all hinter diesen Arbeiten und diesen Preisen steckt und dieser unermüdliche Einsatz, das ist einfach perfekt. Ein gutes Beispiel für diesen Einsatz ist auch unser 10-jähriges Jubiläum als Weinbank Hamburg. Da hat sie so viel Herzblut und Engagement reingesteckt, die Familie engagiert. Und jedes Mal, wenn ich sie traf und sie wieder einen Baustein zusammen hatte, sei es Tombola-Preis oder sowas, in welcher Begeisterung sie darüber sprach und wie sie sich schon vorher freute, es war einfach ein großes Fest. Das hat alle mitgerissen, das war perfekt. Und deswegen, für mich ist es ein großes Glück, mit ihr befreundet zu sein und freue mich daher, dass ich sie heute hier für den Podcast Sommelier vorstellen darf. Und hört genau hin, es geht nicht nur um Wein, es geht um Menschen, um Haltung und um die Freude, die man spürt, wenn jemand seinen Beruf zur Berufung macht.